Hallo und herzlich willkommen bei den Multimaniacs. Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe. Heute soll es alles um das Thema Internet gehen und bei mir sind wie immer meine Hebammen Sascha.
Hi.
Und Magnus.
Hallo, hallo.
Magnus klingt heute übrigens wieder, als ob er gerade ausgebuddelt
wurde. Wie üblich.
Auf dem Friedhof.
Ja.
Was ist passiert?
Was ist passiert? Komplett neu. Ich war gestern auf einem Geburtstag von einer Arbeitskollegin und dann sind wir noch auf den Kiez gefahren und ich war um 6.40 Uhr in der Wohnung wieder und dann bin ich aber aufgewacht, weil ich noch Vermieter anschreiben musste und so und das mich hochgetrieben hat. Und dann war ich um 10 Uhr wieder wach.
Hast du auf einen Vermieter angeschrieben?
Ja, und ich bin dann um 10 Uhr aufgestanden wieder, was irgendwie, oder ein bisschen später, was einem so gute 3 Stunden Schlaf gibt. Jetzt ist es 2 Uhr nachmittags und ich freue mich schon aufs Bett heute Abend.
Das heißt also, die Chance, dass Max heute einschläft beim Carsten, ist relativ hoch.
Die Chance ist relativ hoch, ja.
Ich werde das Schnarchen dann später rausfiltern, dann denkt ihr einfach, er hält einfach die Schnauze.
Ja, genau, vielleicht bin ich heute einfach mal selten still.
Das ist neu.
Aber vielleicht rast sie auch wieder komplett aus.
Vermutlich.
Das wirst du.
Ich hab mir eine Liste gemacht mit so ein paar Trigger-Words, die liegt hier neben mir. Das heißt, immer wenn ich merke, dass Magnus absackt und nicht unaufmerksam wird, dann sage ich sowas wie Schneidersitz und dann dreht er richtig durch. Aber das könnt ihr gar nicht wissen, denn die Schneidersitz-Episode haben wir gar nicht veröffentlicht.
Leider.
Wir haben nämlich eine, wir hatten eine Episode aufgenommen zu unserem neuen Format, die Rentner, wo alte Männer ausrasten, also wir. Leider habt ihr die nie gehört, weil leider hatten wir ein Soundproblem in dem Podcast. Da hat leider Saschas Spur durchgehend geknistert wie so eine
Plopfolie. Bei mir hat's geknistert.
Aber jetzt richtig geknistert.
Ja.
Deswegen konnten wir leider nicht veröffentlichen, denn das hat nicht unserem Qualitätsanspruch für euch genügt, denn die war einfach wirklich einfach, die konnte man einfach
schlechter
nicht
als die erste Folge.
Wenn
wir schon von der Qualität.
Qualitativ nicht, aber wirklich, wenn du halt wirklich, der hat ja eine Stunde gedauert oder Stunde 20 und wenn du ständig ein Knistern im Ohr hast, nee, das wollten wir euch nicht antun. Ja. Vielleicht veröffentlichen wir sie irgendwann mal als Outtake-Folge oder so, aber ja. Aber jedenfalls, ich habe meine Liste mit Trigger-Words, die Magnus auf jeden Fall als Reserve locken, falls er ein bisschen müde wird.
Halt die Fresse.
Ah, siehst du? Triggerword war schon das erste Buzzword übrigens. Streich ich direkt mal weg.
Ja, genau. Das war schon, damit geht's schon los.
Sascha, wie geht's dir?
Ja, soweit geht's mir eigentlich ganz gut. Ich habe ja jetzt auch ein anderes Mikro. Das Razer habe ich zurückgegeben und habe jetzt einen Rode Podcaster, was du auch hast.
Genau, wir haben uns dasselbe geholt, nachdem wir das Razer weggeworfen haben.
Ja.
Ja, wir wissen nicht, woran es liegt. Ich hab mich umgehört bei befreundeten Podcast-Menschen und überhaupt im Netz viel gegoogelt. Und es scheint tatsächlich ein Razer-Problem zu sein. Also wir konnten es nicht ausfindig machen. Wir haben beide Windows 10 und das Mikro hat in den Aufnahmen immer wieder Störgeräusche erzeugt. Also dauerhaft ohne Erklärung. Man konnte es nicht rausfiltern, man konnte es auch nicht. Ich habe alles probiert, Sascha genauso und ja, deswegen haben wir uns jetzt mal kurz um die Dinger wieder weggeschickt und haben uns die guten Rode oder wie man sie ausspricht.
Wir hatten ja eine Folge, hatten wir aufgenommen mit den Razer, da ging es ja, aber da hat man das Knistern schon gehört.
Qualitativ waren die auch gut, aber das Problem waren eben diese Knisterstörgeräusche und irgendwie konnten uns niemals sagen, woran das liegt und selbst im Netz gab es keine Lösung dafür und deswegen haben wir gesagt, nee, so nicht. Deswegen. Aber ich glaube, jetzt mit den Rode fahren wir, glaube ich, ziemlich gut. Ist mir auch sehr oft empfohlen worden. Selbst der gute Gronkh nutzt auch so ein Ding. Also so scheiße kann es scheinbar nicht sein. Gucken wir mal, wie die Aufnahme nachher hier klingt, wenn wir fertig sind.
Ja,
Leute, ich habe es eben schon gesagt, heute soll es gehen ums Internet. Und zwar sind die ich glaube, das haben wir mittlerweile schon in 3-4 Casts erwähnt, dass wir diesen Cast hier planen,
ich glaube, das war der zweite geplante Cast.
Ich glaube tatsächlich, dass die Idee für den Cast steht schon seit einem halben Jahr. Wir haben es irgendwie immer nur geschoben oder noch irgendwas anderes vorgeschoben, was uns wichtiger war. Und zwar, ich erkläre es mal kurz, wo wir quasi heute ansetzen wollen. Und zwar geht es nicht wirklich darum, einfach das Internet Revue passieren zu lassen. Das ist ein Teil. Sondern weswegen wir auf die Idee dieses Casts kamen, woran wir uns langhangen wollen, ist im Großen und Ganzen die Kommunikationskultur im Netz. Ich meine, jeder, der sich heute im Internet irgendwie bewegt, egal auf Twitter, Facebook, Instagram, keine Ahnung, egal wo, you name it, ja, man stößt heutzutage auf viele Arten der Kommunikation. Doch meistens, gerade jetzt in den letzten 1-3 Jahren, tendiert es eben ganz klar zu einem hin, nämlich ja, Bullshit, Hate Speech, undifferenziertes Gelaber. Es gibt keine richtigen Kommunikation im Netz. Es gibt nur noch, wer schreit am lautesten und so weiter. Und da wollten wir gerne mal ansetzen, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was uns erstens jetzt gerade aktuell sehr, sehr, ja, verfolgt, weil wir bewegen uns auch täglich im Netz, egal ob jetzt privat oder arbeitstechnisch. Und ich glaube nicht, dass das so schnell abklingen wird, das Thema, sondern ich glaube, es wird eher noch sich verschärfen. Und wenn wir mal zurückblicken, Magnus, bevor du einschläfst, wie bist du damals ins Internet eingestiegen? Was war deine erste Erfahrung im Netz damals? Wie alt warst du da, als du angefangen hast?
Ich versuche das gerade die ganze Revue passieren zu lassen. Ich müsste 14, 13 ungefähr gewesen sein.
Welcher Jahrgang bist du nochmal?
87.
Du bist 87, ne? Ich bin 86, ja. Ich glaube, das kommt bei mir auch so hin, so 13, 14. Ja.
Also, genau, und da hatten wir, Modem Internet bekommen, 56K Modem.
Das war so geil.
Und da hat mein Vater einen Computer gekauft, der bei uns in seinem Arbeitszimmer stand, und dann hatten wir plötzlich Internet, und da war ich also 13, 14 und hatte mit Computern vorher schon nicht so viel am Hut. Also ich hatte schon Freunde, die bevor sie Internet hatten, Computer hatten und auch immer benutzt haben für einen Quatsch. Bei sowas war ich halt damals raus. Dann hatte ich ein 56K Modem. Und das hatte ich auch extrem lange, weil ich auf einem Dorf gewohnt habe, auf dem das quasi vergessen wurde bei der Internetvergabe.
Das wie bei mir jetzt.
Genau, es war super scheiße, weil alle Dörfer rundherum bekamen Internet und unser wurde quasi vergessen. Und das dauerte, bis ich richtiges DSL hatte, da bin ich schon quasi ausgezogen bei meinen Eltern. Ach, krass. Die haben jetzt extrem schnelles Internet. Wir hatten dann bestimmt 2 Jahre zwischendurch LTE von Vodafone. Was extrem schnell war, also Hunderttausender, aber du hattest halt nur 10 Gigabyte im Monat, die sehr, sehr schnell aufgebraucht sind. Und ich habe dann jeden Monat angerufen.
Ich rufe gleich deinen Mitbewohner an und sag ihm, er soll dir dringend mal eine Flasche Schnaps vorbeibringen.
Ich brauch vor allem Kaffee. Vielleicht mache ich mir gleich zwischendurch einen Kaffee und dann könnt ihr in der Zeit mal in die Fresse halten. hatten wir dieses LTE. Und das war dann halt eine absolute Lebensbereicherung. Ich habe dann jeden Monat bei Vodafone angerufen und habe gesagt, hier stimmt irgendwas nicht mit dem Internet, ich habe das kaum benutzt und jetzt schon wieder die 10 Gigabyte.
Ich habe das kaum benutzt, das klingt, als ob du irgendwie so hast ein neues Auto.
Genau.
Und dann so läuft Öl aus. Ich habe es doch kaum gefahren.
Ja, ganz genau. Und ich war ja, ich meine, ich habe wissentlich gelogen so, ne? Also ich wusste ja, ich habe das Ding komplett einfach laufen lassen, habe ständig irgendwie Serien oder so geguckt und wenn es leer war, habe ich angerufen. Und wenn man sich bei Vodafone dann laut und doll genug beschwert hat, weil das ja überhaupt nicht wahr sein kann, hat man immer schön brav, nochmal 10 Gigabyte auf den Kopf gekriegt obendrauf, als Entschuldigung.
Was damals richtig teuer
war. Das ist ja für die auch, also ich meine, ob die dem dir da 10 Gigabyte freischalten oder nicht, das interessiert die ja nicht, weil du bezahlst ja eh für den Anschluss und das tut denen ja nicht weh, wenn sie dir 10 Gigabyte geben, das ist ja totaler Quatsch. Und das hatte ich dann echt lange und dann bin ich ausgezogen und hatte halt immer woanders Internet und
ein Internetschnorrer.
Wir sprachen schon häufig darüber außerhalb des Podcasts und auch mit anderen und jetzt ziehe ich gerade um oder will gerade umziehen und ich kann nicht mehr unter 50k Internet leben. Ich kann es nicht mehr. Ich benutze so viel das Internet und ja, ich kann nicht darunter leben.
Kenn ich aber.
Das macht mich wahnsinnig. Langsames Internet bringt mich um.
Hatte in der alten WG jetzt auch 50.000, jetzt auch nach dem Umzug ist auch wieder 50. Ich habe 100 bestellt. Soll dann irgendwann hier noch ausgebaut werden, wahrscheinlich in den nächsten 41 Jahren. aber ja, also 50 muss schon sein. Es ist ein Luxusproblem, aber nee, aber ja, wie du schon sagst, man lädt jeden Tag 1000 Updates, wo wir beim
verloren gegangenen Cast
wieder wären, denn der ging auch über Updates. Nein, man lädt 1000 Updates, man hat die Spielkonsole, man hat Laptop, man hat Smartphone, also ne, man lädt so viel Scheiß Hintergrund, aber noch nicht mal zum Vergnügen, sondern teilweise einfach wirklich, weil es sein muss, wenn es das neue iOS-Update ist mit einem Gigabyte. Ja, aber unter 50.
Oder jetzt gerade PlayStation-Update, 7 Gigabyte.
Ja. Oder selbst Skype-Konferenzen.
Ja.
Ja. Ja, absolut. Nee, bin ich dabei. Sascha, wie war's bei dir? Wie hat's bei dir angefangen
mit dem Netz? Bei mir tatsächlich sogar noch später. Ich glaube, wir sind erst eingestiegen, als es DSL gab. Also da damals, als man noch ISDN-Leitungen fürs Telefon exklusiv brauchte und also nicht zu modern eingestiegen. Aber da lief
du
dann
hattest,
halt.
Du hattest kein Modem?
Nein, hatte ich nicht.
Krass.
Wir hatten auch erst 1999 diesen viel gelobten Aldi-PC. Der dann Millennium sicher war, da war schön der Sticker drauf.
Stimmt.
Vorher war ich immer irgendwo anders unterwegs und hatte halt dementsprechend auch nie einen Computer.
Heute so VR ready, früher Millennium sicher.
Ja.
Ja, Millennium sicher ist halt so ein Blödsinn.
Ja. Ja, sag das nicht. Also tatsächlich hatten wir das letztens auf der Arbeit, dass ein Linux-System die Jahreswende nicht richtig gerafft hat und dementsprechend ein Server abgestürzt ist. Also ist gar nicht so ulkig, dieses Millenniumsproblem gibt es anscheinend heute noch mit ganz normalen Jahreswechseln, weil irgendwie 2017 wohl in dem Linux oder wie auch immer auf jeden Fall...
Das Linux hatte bestimmt irgendwie so einen Maya-Kalender eingestellt, da gibt es das Jahr 2017 nicht mehr, weil die Welt untergeht am 31.12.2016.
Genau. Ja, und bei mir damals halt permanent angewiesen. Wir hatten ja zum Glück schon, also wir sind eingestiegen mit Flatrates. Wir haben zum Glück keine Einheiten bezahlen müssen. Ich glaube, dann wäre ich geschlachtet worden.
Oh, das wurde ich mit Modem, Alter.
Da bist du quasi dem schlimmsten Zorn der Eltern entgangen, den es geben konnte damals.
Ja. Ja, nee, das hatte ich zum Glück nicht gebraucht. Aber von da auch immer nur angeladen und irgendwann sind wir dann zu Kabel Deutschland gewechselt mit 32 Gigabyte, Megabyte. Das war schön. Und dann bin ich umgezogen und hatte 6 Mbit. Und dann bin ich wieder umgezogen und dachte mir, jetzt wird das Leben besser und ich sitze hier mit 6 Mbit. Ich glaube, ich habe auch in unserem verloren gegangenen Cast sehr viel Bezug darauf genommen, dass ich hier alles ausschalte, wenn wir quatschen. Ja.
Es wird mich wahnsinnig machen.
Es macht mich wahnsinnig. Es macht mich unglaublich wahnsinnig. Ich habe mir heute Morgen Tales of Zestiria gekauft für die PS3, die im Schlafzimmer steht. Es lud und dann habe ich vorm Cast schnell ausgemacht. Und ich habe auch immer Angst, weil die Xbox ja auf Standby ist, dass die irgendwelche Updates zieht, während ich rede.
Ja, also wenn Sascha so einen Hechtsprung macht und ihr hört so, dann springt er gerade so an die Xbox und haut sie einfach so vom Tisch. So.
Scheiße, sie lädt. Ja, ja so ist es hier wirklich. Ja. Also es ist wirklich der absolute Krampf hier.
Nee, bei mir war es eigentlich Mode wie bei Magnus. Wir hatten auch schon ziemlich früh, es muss auch so, was hast du, 96, 97 oder sowas hast du gesagt? Ja, ist bestimmt irgendein Dreh irgendwie, so ich dachte, 14 war. Wir hatten direkt ziemlich viel einen PC, weil mein Vater damals schon von zu Hause ganz früh, der hat so nebenbei so Immobilienkram und sowas gemacht und wollte halt, der hat auch in der EDV gearbeitet beim Bund und der war halt schon super früh mit Rechnern und so im Kontakt und hatte dann auch eben sich ganz früh einen gekauft und hat mal einen zu Hause. Keine Ahnung mehr.
Hattet ihr auch?
Bitte?
Hattet ihr auch einen Aldi-PC?
Nein. War wirklich einer der ersten Computerfachgeschäfte, die es damals vielleicht so gab, wirklich handerlesen gekauft, war auch, glaube ich, schweineteuer damals. war ein 486er, noch geil mit Turbo-Knopf, weißt du, falls er mal mehr leisten muss, kurz für 10 Minuten. Ja, keine Vergleiche, ne? wie viel MB hatten damals eine Festplatte, irgendwie 20 MB oder so, keine Ahnung, you name it.
Das ist eine große...
Ja, genau. Nee, also deswegen schon ganz viel PC gehabt und dann entsprechend eben auch schön Modem mit AOL, AOL Start-CD und AOL Client mit ne. Sie haben Post.
Nice.
so richtig oldschool natürlich, in der AOL Messenger, wo dir immer irgendwelche, wenn du Leute Beleidigung geschrieben hast, so random, als wo wir zur Kommunikation auch gleich kommen, so, da hat man den AOL Chat-Client, ja, und konnte so random Leute anchatten, wo man dann irgendwie einfach so als kleines Kind so, Chatfenster auf, du Hurensohn! da kam direkt so ein AOL-Chatbote rein in Rot, so, sie sind gebannt.
Echt jetzt?
Ja, ja. Und dann hat er dich mal privat angeschrieben. Bitte lassen Sie solche Kraftausdrücke, bla 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 bla, Schwall, sonst werden Sie gesperrt.
Hochinteressant.
Ja,
wäre jetzt sehr beschäftigt.
Oh ja. Das ist der quasi, ich glaube, es gibt immer noch AOL-Boten, die heute bei Facebook sitzen und sollen da den Hate Speech unterdrücken, wissen nicht, wo sie
anfangen.
Ja, total überfordert. Sie sitzen in der Ecke und sie halten ihre Beine fest.
Und drücken sich so eine Kugel ins Hirn nach 2 Wochen.
Wippen die ganze Zeit in der Ecke rum.
Ja, wahrscheinlich. Nee, aber das war auch bei mir so wirklich ganz, ganz runtergebrochen. Und vor allem damals noch, du konntest ja, wir hatten ISDN. Und du konntest ja Kanalbündelung einschalten. Dann hast du ja quasi, also es konnte ja, wenn du halt im Internet warst damals als erstes, da konntest du ja, hast du ja die Leitung belegt. Das heißt, wenn du im Netz warst, konnte ich telefoniert werden. Und, später, und sowieso, wir haben auch halt bei AOL eine pro Minute bezahlt. Also teilweise war ich da echt den ganzen Nachmittag mal im Internet, wenn meine Eltern nicht da waren, und dann mal so Rechnungen 400 Euro. Da gab's dann schön aufs Maul danach. Nee, und dann gab es ja später dann Kanalbündelung, dass du dann quasi als 2 Leitungen, eine für Netz und eine für Telefon, sodass du auch telefonieren konntest, während du surfst. Und dann konntest du dann später Kanalbündelung einschalten, dass das quasi das Internet, also dann hast du doppelte Geschwindigkeit. Also du hast ja damals 14 Kilobit. Krass. Und dann, nee, 7. Und dann hast du mit Kanalbündelung hast du 14, glaube ich. Ich glaube, so war's. Das war halt, für damalige Verhältnisse war das so Welten so. Verdammt, ich muss ein JPEG laden. Ach, schnell mal Kanalbündelung an. Das war so krass, echt. Und dann natürlich so schön ersten Pornbildchen, so, ja. Leitung abgebrochen, so bei der Hälfte vom Bild. So, nein. ja, schöne Internetzeit. Ja, aber wie gesagt, aber damals hat man ja, ich weiß nicht, wie wär's bei euch, ich fand damals, ich habe das Internet erstmal überhaupt nicht verstanden. Also ich habe dann irgendwann solche Sachen verstanden wie Suchmaschinen. Da gab's ja dann früher, was gab's denn da so? Fireball.
Lycos,
Fireball, glaube ich. Ja, und wie sie alle hießen, diese ganzen allerersten Suchmaschinen. Habe ich schon verstanden, wie es funktioniert. Aber ich hatte auch überhaupt so keinen Plan, was man im Netz jetzt eigentlich macht. Wirklich. Also was suche ich da jetzt? So irgendwie. Da war ich erstmal komplett überfordert. Ich weiß nicht, wusstet ihr direkt irgendwie, was habt ihr im Internet als erstes gemacht? Wenn ich daran erinnern könnt. Also ja, Sascha, bei Sascha weiß ich, es ist SM-Porn, weiß ich, aber was war's bei dir?
Ich habe tatsächlich das Internet früher sehr viel benutzt für Autokrams. Ich habe mich dann ganz früh angemeldet bei motortalk.de. Ich glaube, das gibt's auch immer noch. Das ist ein Riesenforum, glaube ich, mittlerweile. Und habe da immer geguckt, das fand ich immer hochspannend. Und dann habe ich ganz viel benutzt den SMS-Messenger von Lycos, weil man damals, ich hatte ein Handy mit einer Prepaid-Karte und wenn man dann irgendwie 15 Mark Guthaben oder 25 Mark Guthaben aufgeladen hat, hast du halt eine Stunde mit deinen Freunden SMS hin und her geschrieben und da war das Guthaben wieder leer.
Ja.
Und anfangs hatte Lycos damals noch unbegrenzte SMS-Versand aus dem Internet. Und irgendwann haben sie es runtergebrochen auf eine pro Stunde und dann irgendwann eine pro Tag und dann gab es das gar nicht mehr. Aber dafür habe ich das Internet tatsächlich sehr, sehr viel benutzt und so Klingeltöne runterladen und sowas fürs Handy. Das waren so tatsächlich die Sachen, die ich im Internet gemacht habe. Ich bin da ganz bei André. Also ich hab Computer nie verstanden. Wenn Leute in irgendwelchen Programmen aussehen, die nicht aussehen wie glattgebügelte Benutzerprogramme, wie ich sie verstehe, bin ich komplett raus, verstehe ich überhaupt nicht, was da passiert. Und ich habe auch nie verstanden, was Hacken bedeutet. Also nie. So, es war für mich ein komplett rotes Tuch. Und von daher war ich so richtig, ich war so Suchmaschinen, motortalk.de und halt, wie gesagt, dieser SMS-Versand. Und Entschuldigung, ey, es tut mir echt so leid. Wo ich natürlich ganz vorne mit dabei war, waren Napster und wie hieß das andere noch?
Kazaa.
Kazaa. Napster und Kazaa war ich ganz vorne am Start. Und dann so schön 5 Lieder eingeben und den ganzen Tag laufen lassen, damit man 5 Lieder runtergeladen hat. Und dann richtig auf den Sack kriegen, weil man so ein Internetrechner.
Wie ist nochmal dieser geile MP3-Download-Client vor Napster? Da gab es noch einen wie hieß der? So einen blauen Vogel irgendwie, so einen kleinen als Symbol. Kennt ihr noch jemand?
Kazaa? War das nicht Kazaa?
Nee, Kazaa ist grün-gelb gewesen.
Nee. Ich komme gerade nicht drauf.
Ja,
ich komme gerade nicht drauf. Der war richtig gut. Der war super fix, da hast du alles bekommen. Ja. Die gute illegale alte Zeit.
Weiß ich auch nicht mehr.
Naja, ja, aber Bearshare und sowas, da war ich dann raus, weil dafür ja, brauchte man
bei DSL. Bearshare und Co., da fing es aber auch dann an, dass du schon, also das war so die Zeit, wo du dann schon gehört hast, so von Freunden, die dafür gebastelt wurden von der Polizei dann irgendwann. Weil,
genau.
So Bearshare-Zeit, da war richtig krass mit Verfolgung und so. Ja,
Sascha, was hast du im Internet gemacht?
Genau, ich wollte gerade noch sagen, bevor Sascha von seinen israelischen Midget-Hobbits erzählen darf, die er gegründet hat. Weil du gerade meintest, von wegen, du hast Internet nie verstanden. Ich habe es zu Beginn nicht verstanden, aber später bin ich ja dann voll reingecrackt, so irgendwie. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich habe mich dann irgendwann halt, ich glaube, aber dadurch, dass ich so früh damit in Berührung war, habe ich mich ja damals dann so richtig reingenördet, ne? Also so richtig krass.
Ja.
Also mit selbstprogrammierter Scheiße und sowas. Kann ich heute alles gar nicht mehr. Aber damals so.
Ernsthaft, kannst du das nicht mehr?
Nee.
Also hast deine Knuddels-Website angepasst.
Basic so, aber ich war damals wirklich halt richtig krass drin, habe auch irgendwie so, also von so, irgendwie so DDoS-Geschichten und all so eine Scheiße, also
ich weiß gar nicht, was das ist.
Und da kannst du Server mit lahmlegen.
Und warum macht man das?
Weil man klein war und das gelesen hat, wie es funktioniert, dann hat man es ausprobiert. Und aber so ein Zeitraum von 4-5 Jahren, da habe ich halt so richtig abgecrackt, so irgendwie jeden Scheiß irgendwie probiert und ja. Dark Web-Kultur und so.
Was? Dark Web reden wir später bestimmt nochmal drüber.
Stimmt.
Aber trotzdem.
Ja.
Ja, genau, da reden wir später drüber.
Aber erstmal muss Sascha jetzt erzählen, wie es mit den Mitches war.
Ja, tatsächlich habe ich nach sowas tatsächlich gar nicht gesucht, weil ich hauptsächlich nach Dragon Ball Sachen gesucht habe. Und sämtlichen anderen Anime-Kram, darunter dann tatsächlich Eroge-Spiele und sowas.
Was für Spiele?
Eroge. Du kannst dir selber überlegen, was das wahrscheinlich heißt.
Ich google das kurz.
Ja, genau, google mal. Aber sonst habe ich tatsächlich gar nichts in die Richtung probiert, weil ich zu der Zeit noch jung und naiv war und dachte, meine Eltern wissen bestimmt, wie sie das alles rausfinden können in Suchverlauf und so. Und ich wollte mich natürlich nicht erwischen lassen am gemeinsam genutzten PC. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass meine Eltern nicht mal wissen, wie man versteckte Ordner findet und erst recht keinen Suchverlauf in einem Browser. Und dann hat sich mein Suchverhalten verändert. Aber tatsächlich habe ich vorher immer nur noch nach irgendwelchen Dragon Ball Bildchen und Spielen und anderen Sachen mit gezeichneten Personen gesucht.
Also hauptsächlich Porn.
Also hauptsächlich Mugen Spiele. Also Mugen ist so ein Kampfspiel Ding für DOS gewesen und da gab's halt mega viele Dragon Ball Spin-offs, die du dir runterladen konntest, wo du Charaktere reinmachen kannst. Und bekanntlich mag ich Dragon Ball ja ein bisschen.
Ich hab gegoogelt.
Und?
Als Eroge, ja, phonologische Begriffsbildung aus Englisch, Erotic Game, werden japanische Videocomputerspiele mit erotischen Inhalten benannt. Das war der Wikipedia-Eintrag und der erste Google-Eintrag ist
Illusion.
HDD Games Archive und der Beschreibungstext bei Google von der Seite ist When their marriage begins to stagnate, he suspects she's having sex with. Und dann geht's Punkt für Punkt weiter und den Rest möchte ich jetzt nicht wissen.
Ja, das klingt auch wirklich. Ja. Das klingt ganz nach dir, Sascha.
Dankeschön.
Ja, also eigentlich war alles so, wie wir es vermuten.
Wie erwartet, ne? Genau.
Kein Modem, aber nackte kleine Mädchen auf dem Bildschirm.
Natürlich.
Thumbs up.
Ja.
Und ja, jetzt da habe ich für das Thumbnails auch begriffen, dass man die Thumbnails nicht runterladen sollte, weil die Bilder dann zu klein sind.
Ja, ein großer Fehler, bis man das mal verstanden hatte, wie Deep Link und Bildgeschichten funktionieren. Ja. Hat ein bisschen gedauert. Wenn man sich dann mit 7 KB 1000 Bilder geladen hat, nachher waren
ja, die so groß wie Briefmarken. Ja, und hast dich gefreut, dass so alles auf die Diskette passt und gehst dann heim und denkst dir, hä? Ich kann nichts erkennen, ja. Hm?
Kommst nach Hause, Hose schon unten, schiebst die Kette ins Laufwerk. Und so, Und dann so, was soll's.
Ja, und da hat dann meine Photoshop-Skills haben dann angefangen, weil ich mir dann aus den ganzen kleinen Bildern ein großes gebaut habe.
Eine Wix-Collage, großartig.
Ja. Also, und ja, das war quasi, ja, wie soll ich sagen, das war viel bei mir halt dann auch weg, ne? Sowas alles mit dem 56K-Modem kannst du damit nicht viel anfangen.
Mit Kanalbündelung. Und dadurch bin ich
in diese Kultur nie so richtig eingestiegen. Also diese ganze Manga, Anime ja sowieso nicht, aber diese ganze Porn-Geschichte. Ich hatte Freunde, die da irgendwie 1 Million Ordner hatten. Da war ich nie am Start. Einfach aufgrund der fehlenden Internetverbindung.
Und du so sitzt zu Hause ganz alleine, so, alle anderen so fab.
Genau, ganze Freunde weg, ja. Du siehst überhaupt nicht mehr.
Ja. Auf dem Schulhof geht's immer nur darum, und auf was hast du letzte Woche gefixt? Und du stehst, da, bravo. Halt, alle so aus der Seite raus, buh.
Von daher, das waren quasi also die Internetanfänge. Und dann haben wir alle angefangen zu arbeiten. Und Sascha arbeitet mit Internet.
So früh haben wir noch nicht angefangen zu arbeiten. Ich würde gerne, bevor wir weitergehen, würde ich gerne mal wissen, um dann.
Also, Entschuldigung.
Alles gut, um dann auf den roten Faden auch aufzuspringen später. Was waren denn eure ersten kommunikativen Erfahrungen im Netz? Sei es jetzt irgendwie, also du meinst gerade schon klar, so SMS, SMS-Geschichten, Free-SMS, klar, so, ne, als Überbrückung für die Kosten auf dem Handy, kennen wir auch alle, aber was man wirklich im Netz, jetzt sei es irgendwie ein Messenger oder die ICQ oder so, oder irgendwie Chats, was war so auch wirklich, was war eure erste Kommunikation im Netz irgendwie? Wisst ihr das noch?
Ja, ich auch. Also, Sascha, fang du gerne aber an.
Ja, tatsächlich auch wieder ein Dragon Ball Chatroom auf irgendeiner etwas größeren Dragon Ball-Fanseite damals. Und andere derartige Chats.
Also Austausch. Also.
Nein, keine Porn-Chats. Nur solche, hey, ich mag Son Goku lieber. Nein, mir geht alles besser. Also
der Ero-G-Chat. Ja.
Hast du ihr Höschen ausziehen können? Ja, du musst auf die eine Hälfte klicken.
Danke, ja, Sascha, genau. Du bist mein Mentor.
Sascha, okay. Du bestimmt so ein riesen Chatbot, 600.000 Teilnehmer. Und hier geht's wirklich nur um Eroge? Ja.
Auch kommt das eigentlich von erogene Zone? Ach, egal.
Gott, ich hasse dich.
Ich gehe jetzt, tschüss.
Du erogest jetzt.
Okay, also verstehe ich, klar. Also Fankultur, Fanforen, sowas, ja. Klar. War ich auch damals drin für diverse Sachen. Da, das waren so die ersten Sachen, die man gefunden hat, einfach Austausch mit Gleichgesinnten und Fans quasi. Ja, verstehe ich.
Ich war voll am, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich war.
Also du meintest ja dieses Motorforum, aber war sonst noch irgendwas?
Was hattest du?
Du meintest ja dieses Motor.
Ja, ich war richtig am Chatten. Ich habe, ich glaube, ich war immer im Enjoy von Radio Enjoy.
Ach krass.
Die hatten Chat und da war ich gerne am Start und habe dann auch so das erste Mal diese Internet-Streitkultur so ein bisschen erlebt und fand's schon gleich wack. Also das wird bestimmt noch so eine Sache, über die wir gleich sprechen, aber deswegen habe ich mich gerade so gefreut, dass du das angesprochen hast, weil daran hätte ich gar nicht gedacht. Eigentlich war mein erster Hass auf das Internet und Menschen im Internet entstand im Prinzip dann schon mit 14, 15.
Dein erster Hass auf Menschen entstand schon mit 14.
Ja, der ist sowieso älter, aber ich dachte, hey, im Internet sind vielleicht nicht alle so krasse Hurensöhne.
Du solltest so falsch liegen.
Von daher. Ja,
du und genau, viel mehr Menschen so falsch liegen.
Da habe ich dann das Internet und Menschen, die sich im Internet viel bewegen, hassen gelernt, weil schon in diesem Chat waren halt diese typischen Großmäuler, die halt sonst im Leben einfach sich nicht trauen würden zu sprechen, aber das Internet für sich entdeckt haben. Und das macht das ja halt auch dieses Thema für uns so interessant, dass wir gesagt haben, anstatt dass man diesen Ort, der alle Menschen eint, dafür nutzt und auch die Anonymität und Neutralität nutzt, um vielleicht kein komplettes Arschloch zu sein, tendiert der Mensch offensichtlich dazu, immer wenn er anonym ist, zu glauben, er kann machen, was er will. Und dadurch war so, ja, doch, die Chats Leikos nicht. Doch, Leikos hat, glaube ich, auch einen Chat. Der war aber langweilig. Ich war viel gerne in diesem Enjoy-Chat. Meine Freunde waren damals sehr auf ICQ. Bei ICQ muss ich damals sagen, ich habe nie verstanden, warum ich einfach mit meinen Freunden schreiben soll. Also das klingt jetzt super weird, aber ich dachte immer, ich hatte ICQ, aber ich dachte immer so, ja, worüber redet ihr denn da die ganze Zeit? Und jetzt bin ich der schlimmste WhatsApp-Abfucker und bin die ganze Zeit am WhatsApp-Schreiben gefühlt. Aber damals war das für mich so, ich habe das nicht so recht verstanden. Warum soll ich denn quasi aus der Schule kommen und mich gleich ransetzen und mit den gleichen Leuten weiterschreiben? Und von daher, nee, dann eher Fremde und dann so die Netzkultur, kommunikative Netzkultur habe ich in Chats quasi kennengelernt und gedacht, Alter, seid ihr alle behindert.
Ich glaube ja, also ich hatte auch ICQ, war auch Heavy User, wobei auch eher mit Fremden. Also nicht jetzt unbedingt mit Schulfreunden und sowas oder weil das Ding war. Ich glaube halt, ICQ wurde auch quasi wie WhatsApp heute. Ich glaube, es unter Schülern oder dann eben Schulfreunden, glaube ich, auch zum Lästern benutzt viel. Also dann so Sachen über Sachen schreiben, die man in der Schule nicht besprechen kann, alle anderen auch da sind, weißt du?
Ja.
Weil es gab, also es ist klar, es gab SMS, aber das war damals eben noch teuer und nicht so alles so easy wie heute. Ich glaube, das war früher dann so der Ort, wo man sich dann wirklich mal über Sachen unterhalten konnte, über die man in der Schule nicht redet, weil da sind ja alle da so. Android-Chat kennt ihr jetzt nicht, aber ja, also klar, ich kenne Android, aber das ist so die Mainstream-Plattform habe ich damals, glaube ich, nicht so besucht.
Vielleicht können wir mal, kennt ihr die Wayback-Machine?
Ja. Nein.
Die Wayback-Machine, da kann man sich Screenshots anzeigen lassen von Websites.
Wie sie früher aussahen.
Vielleicht kann man da mal gucken, ob man mal von einigen Sachen, von denen wir sprechen, was verlinkt. Also zum Beispiel diesen Lycos-Chat, diese Lycos-SMS-Geschichte oder dieser Chat, vielleicht findet man da irgendwas, das wäre ja ganz spannend, mal zu gucken.
Ja, können wir gerne mal machen, auf jeden Fall. Wenn wir da was finden, packen wir es in die Shownotes, auf jeden Fall. Ja. War irgendwer bei euch bei Knuddels?
Ja.
Nee, du warst ja. So ein Knuddels-Mensch?
Natürlich, ja, aber Sascha war in der Ero-G-Gruppe.
Ja, nee, genau. In der Goth- und Metal-Gruppe da, aber da habe ich glaube, ich habe insgesamt zwei Leute kennengelernt, die mich auf meinem Lebensweg ein bisschen länger beglitten haben. Ja, ich weiß, es heißt begleitet, aber beglitten klingt lustiger.
Vielleicht haben sie dich auf deinem weiteren Lebensweg auch beritten.
Ja.
Nicht ganz, aber meine erste Freundin kam tatsächlich von da. Ich bin ja also ein Kontaktopfer und spreche so gut wie keine Frau live an, weil ich das nicht kann. Und dementsprechend war ich für das Internet auf der Strecke sehr dankbar, aber Knuddels habe ich, glaube ich, ein Jahr genutzt und dann nicht mehr.
Aber du warst nicht so einer, der eine Freundin hatte, die er nie gesehen hat, ne?
Nein,
oder die
ich habe sie einmal gesehen. Zweimal. Tatsächlich war meine erste Freundin eine Fernbeziehung, die ich insgesamt in 3 oder 4 Monaten in Anführungsstrichen Beziehung zweimal gesehen habe. Und die zweite habe ich dann jeden Tag gesehen.
Ja, gut, das war was anderes. Das hat mich halt auch schon damals immer aufgeregt. Die Leute, die immer gesagt haben, sie haben eine Freundin und die wohnt in Bayern und sie haben die noch nie gesehen und sie haben auch noch keine Handynummern ausgetauscht. Aber das ist halt, weil die Freundin und wir reden jeden Abend im Chat. Das ist eine Freundin vielleicht, aber es ist nicht deine Freundin, weil dazu gehört etwas mehr. Und ich rede nicht wieder von irgendwie ins Bett gehen oder so, sondern dazu gehört einfach mehr, dass es jemand eine Freundin ist. Aber das waren erwachsene Menschen, die damals sowas gesagt haben. Und mich haben Leute, diese Internetmenschen, wie andere, die Basement People, die haben mich immer so geweirdet. Ich fand die immer, erwachsene Menschen, die sowas sagen, haben mich immer irgendwie komisch, ich habe die immer als komisch betrachtet, aber nicht zwingend negativ, sondern ich habe das halt nicht verstanden, dass ihnen das nicht auffällt, dass das komisch ist. Und trotzdem muss ich sagen, gab es ja offensichtlich diesen Markt.
Ja, den gibt's ja immer noch.
Aber was haben diese Leute vorher gemacht?
Briefe geschrieben, würde ich sagen.
Was haben Menschen gemacht, die früher, die jetzt diese übertriebenen Hater sind und der Grund, warum Community Manager weltweit ihren Job hassen.
Ach so.
Was haben diese Menschen vorher gemacht?
Leserbriefe geschrieben, bin ich fester Überzeugung.
Ernsthaft?
Ja, ja, wahrscheinlich. Leserbriefe und Briefe ans Fernsehen und sonst was. Also,
Brief an die Magie-Küche, warum das ja versalzen war, die Scheiße. Das haben die gefunden.
Gibt's eine ne geile Aktion, kann ich aus meinem beruflichen Nähkästchen plaudern. Der Nordbayerische Kurier hat mal einen sowas ähnliches wie einen Poetry Slam gemacht, in dem Redakteure sich in der Öffentlichkeit, in der Veranstaltung haben sie sich hingesetzt, vorne auf dem Podium und haben die schlimmsten Leserbriefe des Jahres vorgelesen.
Oh, ist das saugeile eine geile
Aktion, ist es auch, kannst du im Internet auch angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob du es über den Nordbayerischen Kurier gucken kannst oder auf YouTube. Habe ich mir angeguckt, geht irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde und es ist wirklich super, weil das ist ungefähr genauso wie diese geilen YouTube-Videos, wo Entwickler Sternwertungen vorlesen. Also es ist richtig gut, soll man sich mal anschauen.
Mir fällt das gerade das erste Mal auf. Sagst du YouTube?
Ja, wie soll ich denn sonst sagen? YouTube.
Nee, Tube, genau.
Ich sag es mal so, ich achte nicht so darauf.
Achso, okay, das habe ich bei dir noch nie gehört. Ich will mir das unbedingt angucken. Was kannst du dich an irgendwas erinnern, was da gesagt
Nee,
hat?
Leider nicht. Es war viel und es ist aber sehr cool, weil manche wurden, glaube ich, auch noch kommentiert dann von den Redakteuren, aber eben auch wirklich so schön vorgelesen, wie du es halt aus anderen ähnlichen Videos kennst. Ich werde es auf jeden Fall nachher raussuchen. Wir können es ja auch mal in die Shownotes aufnehmen.
Die Hemmschwelle ist halt eine andere einfach im Internet, weil es so leicht geht und weil es nicht, also die Leute sind ja auch nicht mehr in der Anonymität. Wir sprechen ja immer davon, dass man sagt, warum sind das solche grandiosen, miesen Arschlöcher sie sind ja anonym, deswegen machen sie das. Das ist ja vorbei. Die Leute gehen ja mit ihrem Facebook-Account und reden die ganze Zeit Scheiße. Ja. So, und das ist einfach die Hemmschwelle, dass halt niemand kommt und dir eins in die Schnauze haut und du kriegst ja keine, das Internet ist ja dafür quasi prädestiniert, dass du keine richtigen Konsequenzen eigentlich bekommst. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass Welt.de schreibt, bitte mäßigen Sie Ihren Ton oder wir müssen Sie sperren und dann wirst du gesperrt. Aber das schränkt ja dein Leben, deine Lebensqualität nicht ein. Dann suchst du den anderen Ort zu ankern. Und das ist das halt, was mich auch, ich meine, Community Management habe ich persönlich nie gemacht, aber ich kriege das halt in meinem Beruf immer mal wieder mit Leuten, die Community Management machen. Da ist der gebündelte Abschaum von Menschen quasi und beschwert sich über Dinge, die sie nichts angehen. Und ich verstehe die Psychologie dahinter nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, was einen dazu bringt, dass man sich über alles im Internet beschweren muss und diese Plattform nur dafür nutzt, um Unmut zu streuen.
Ja.
Und da kommen wir dann auch wieder zurück zu diesem Chat-Ding. Und dem Thema, was uns eigentlich so auch so aufregt an der Kommunikation im Internet. Warum hassen sich dort eigentlich alle?
Ja.
Entschuldigung, warum habe ich dich wieder unterbrochen?
Nee, alles gut. Ich wollte es gerade nur sagen. Das ist ja die Kernfrage überhaupt unserer ganzen Diskussion heute. Jetzt mal nochmal kurz zurückgedreht dann, auch auf die Anfänge hin. Ist euch das damals, ich war, um mal kurz noch auf mich zu kommen, ich war auch ein krasses Chatkind früher, ich bin da, glaube ich, bei dir, Magnus, hab, wie gesagt, AOL-Messenger, so ein Kram ausprobiert, ne, und dann irgendwie hier und da mal überall in irgendwelchen komischen Chats und Foren und so weiter, da war ich super lange, das kennt Sascha, glaube ich, sogar auch noch, da war ich super lange im Beta-Chat.
Beta-Metal und Beta-Metal, Beta-Chat.
Beta-Chat,
ja, da war ich auch mal.
Der Chat war richtig krass. Das bin ich.
Von Beta wie Alpha von
genau.
Nee, wie rote Beta.
Also da chillen die Betas oder wie?
Nein, der hieß einfach so.
Wie es sich freut, schön.
Der hieß einfach so. Ich habe irgendwann erfahren, dann quasi, das war halt einfach ein Test. Der Chef war ein Programmierer halt und der wollte einfach mal einen Chat testen. Und weil er halt, wenn man ja Beta-Tests macht, hat er den Beta-Chat genannt. Es war einfach ein Testen. Plötzlich ist der halt irgendwie explodiert und hatte plötzlich 1 Million User. Ja.
Boah.
Ja, nicht 1 Million, aber übertrieben. Aber da war täglich...
Wahrscheinlich 9.
Nein, da waren wirklich täglich hunderte Leute online.
Ja.
Und ich bin da durch Zufall damals über Suchmaschinen drauf gestoßen. Und war halt irgendwie, es war so die erste Chat-Erfahrung, also die richtige so, ne? Erste größere Chat-Erfahrung so irgendwie, war noch super jung. Und habe mich halt voll fasziniert. Und in dem Ding war ich echt nachher wirklich so bestimmt 2-3 Jahre. Jeden Tag.
Und irgendwann kanntest du auch die User schon und sowas.
Ich war irgendwann da Moderator.
Natürlich warst du das.
Ja. Ich war da irgendwann Mod halt irgendwie, hat auch Mitbestimmungsrecht, so für Neuerungen und so ein Kram. War voll spannend irgendwie. Und das war super krass, super, super lustige Zeit. Checkt man gar nicht mehr so heute, aber was für eine Zeit man damals da rein investiert hat. Aber immer nach der Schule dann irgendwie schön mal so erstmal 2 Stunden so chatten. Und teilweise dann irgendwie war es dann halt so plötzlich herausgefunden, einer von den anderen Mods kommt aus Bonn. So fast nebenan quasi irgendwie und keine Ahnung, war einfach super, super, super spannend, aber auch super weird. Vor allem, es gab so ein rechte Management-System und wenn du halt als normalen User konntest du halt nichts, da hast du quasi einen Usernamen und fertig. Und dann gab's dann so, du kannst zum Beispiel Rechte bekommen, dass du deinen Namen farbig ändern kannst oder kannst deine Schriftart vom Namen ändern, ne? Dann war's super fancy so und kannst Farbverläufe für später in deinen Namen machen, dass du so aus Rot und Grün gemischt, so wow. Und für die kleinen Kids damals war es natürlich der Shit. Und hat auch natürlich so ein bisschen so war so wie heute der blaue Haken auf Twitter, es war so ein bisschen profilieren, ne, so ein bisschen so ich bin was Besseres als ihr. Und
hat irgendwer von euch, nee, keiner von euch hat einen blauen Haken, ne?
Nee, ich habe keinen blauen Haken. Ich habe einmal,
das ist doch so officially quasi approved quasi, ne?
Das heißt quasi, dass du verifiziert bist und mit halt, wenn du halt...
musst aber ein Foto zu Twitter schicken, damit die wissen, dass du das wirklich bist.
Eine Person der öffentlichen Lebens bist, das heißt, wenn halt, dass keiner deinen Account faken kann, so tun, als ob du bist, weil du bist ein offiziell verifiziert mit deinem Haken quasi.
Ich verstehe.
Habe ich uns gerade gemerkt, sind gerade viele, viele, viele deutsche Influencer, YouTuber, so aus der, überhaupt aus der deutschen Internetkultur, so sehr viele Leute gerade verifiziert worden. Scheint es gerade einen runden Umschlag gegeben zu haben, ja. Was soll ich jetzt sagen? Achso, genau. Also, wie gesagt, als ich dann damals da der Mod war, ich konnte diese Rechte quasi dann vergeben, auch für die User. Diese Bonzenrechte quasi.
Und dann waren alle sehr nett zu
und
dir plötzlich.
Alter, wurdest du da angeschleimt. Alter. Das passt auch zur Kommunikationskultur. Weil ich eben auch nämlich, ich möchte gleich mal von euch wissen, ob ihr damals schon das bewusst gemerkt habt, dass die Kommunikation im Netz eine andere ist als draußen. Aber deswegen, ich greife kurz vor erst noch. Und ich habe das nämlich dadurch dann wirklich auch schon so gemerkt. Vorher wurde es auch von neuen Nutzern, so als normaler User, wurdest du halt im Grunde auch es meistens nicht wahrgenommen. Also man kann, mit den Leuten, die man halt da schon länger kannte, hat man halt mal dann geschrieben und bla bla bla. Aber als ich dann halt ein Moderator wurde, das wurde dann auch angezeigt und du hast dann einen besonderen, irgendwie eine besondere Markierung und so. Alter Falter, direkt irgendwie von den neuen Nutzern Privatnachrichten bekommen, so, hey, wie geht's und ne, und alles gut und bla, und denkst so, ach komm. Und das ging wirklich, und jetzt ungescheiß, das ging so weit, dass wirklich nachher zum Beispiel Weiber dir angeboten haben, dir Nacktbilder zu schicken, damit die Farbrechte bekommen.
Was?
Kein Scheiß.
Und waren das welche, die man sehen will, oder eher so nicht so?
Weißt du, André nicht, er hat ja keine Farbrechte vergeben.
Ich war ja nicht bestechlich. Also Sascha hat mir sehr viel Dickpics geschickt, nein. Ja,
auch als er schon Farbrechte hatte. Ja.
Du hast doch schon, guck doch mal. Hier, Spam, dick. nein, aber wirklich ultra krass. Ultra krass. Und es gab halt irgendwie, ich glaube, 3 Admins. Ich glaube, es waren 3 Admins, also 3 Besitzer von dem ganzen Ding und ich glaube, 3-4 Mods oder so. Und das haben aber alle so berichtet. Also das war so krass irgendwie. Und da hast du schon gemerkt, so, was ist denn hier eigentlich los? Ihr prostituiert euch echt im Internet, damit ihr euren
für
Namen
eine farbige
schreiben
Schrift
könnt.
Ja.
Ihr Fotzen. Oh, Entschuldigung. ultra, ultra krass irgendwie. Und auf jeden Fall, ich habe das auf jeden Fall damals schon gemerkt, dass man halt, wenn du im Netz kommunizierst, wie krass du aufpassen musst auch und wie du Leute anders einschätzen musst. Wie war das bei euch?
Also ich habe das sehr früh gemerkt und ich hatte immer eine wahnsinnige Paranoia vor diesem gehackt werden. Das heißt, ich habe mich im Internet eigentlich immer relativ freundlich verhalten, allen gegenüber, weil ich das nicht verstanden habe, warum man sich die ganze Zeit ankacken muss. Und ich hatte immer Angst, dass ich einem zu einem was sage, der mich hacken kann. Und das war bei mir immer so eine Grundangst. Und
wie du schon gesagt hast, weil du es nicht verstanden hast, ne? Also es war im Grunde ich habe das schon mal gehört, der könnte ja was tun, was ich nicht verstehe, Angst so ein bisschen.
Genau. Okay. Ich verstehe halt nicht, was der da tun will oder ob der sich auf meinen Computer quasi reinholen kann so. Und das habe ich, genau, ich habe das nicht verstanden und daher rührte diese Angst und auch so ein bisschen halt dieser Respekt davor, dass ich nicht weiß, was da abgeht. Und dadurch war ich nie so ein, ich bin so ein Realtime-Hater, also ich mach immer sehr gerne Jokes auf Kosten anderer, hab aber auch ein dickes Fell und kann auch vertragen, wenn jemand Jokes auf meine Kosten macht. Aber im Internet war ich immer so, klar, es war so eine Mischung aus Angst und Respekt, aber auch so einem Unverständnis, diesem anderen Tonfall, den ich sehr früh feststellte gegenüber. So eine Distanz einfach, dass ich nicht verstanden habe, warum zum Beispiel im Chat ständig Leute sich gestritten haben und haben dann gesagt, wenn die dann gebannt wurden oder sowas, haben sich beschwert und gesagt, haben sich dann mit einem neuen Namen, haben sich extra eine neue E-Mail-Adresse gemacht und haben sich einen neuen Namen gemacht, der aber ähnlich war, um sich dann darüber zu beschweren, dass sie gebannt wurden und das, was das denn für eine Diskussionskultur sei und sie hätten sich doch nur über das Thema unterhalten wollen und man dachte, du hast hier gerade alle beschimpft und beleidigt, weil irgendjemand deine Band nicht mag oder die Band, die du gerne magst, nicht mag. So, das hat nichts mit Diskussionskultur zu tun. Du bist einfach irgendwie stimmt was bei dir nicht. Und so habe ich diese Leute immer gesehen im Internet, die so diesen anderen Tonfall quasi dann schon gepflegt haben. Ich habe ganz früh gemerkt, Internet funktioniert ganz anders. Leute, die sich nicht trauen, normalerweise frech zu sein, sind frech. Leute lassen sehr viel Wut raus, die sie wahrscheinlich sonst nicht rauslassen könnten. Leute sind unglaublich unverschämt und frech zu Frauen, die sich wahrscheinlich sonst nicht trauen würden, Augenkontakt zu halten. Und diese Sachen habe ich sehr früh feststellen können und das hat mich so ein bisschen gewundert. Und ich bin auch einmal so richtig in Kontakt zu so Psychos gekommen, über das Internet.
Über den Tor-Browser bist du rein.
Wie bitte?
Über Tor bist du dann auf so Psychos getroffen, ne?
Was ist Tor? Ach, das ist dieser Webclient fürs Dark.
Ja, ne? Genau.
Ja, nee, darüber sprechen wir ja auch später noch, aber davon habe ich mich aber komplett ferngehalten, auch weil ich halt, wie gesagt, weil ich es nicht verstehe so. Und wo war ich denn gerade? Ach so, genau. Ich habe mal im Chat tatsächlich zwei Mädels kennengelernt, die dann auch wollten, dass ich sie besuche, was ich aber nicht getan habe. Aber was die immer gemacht haben, ist, wir haben telefoniert dann haben die mich angerufen, aber immer nur ganz kurz und meinten, ruf ihn mal bitte auf Handy zurück. Und ich war halt einfach komplett dumm und hab die dann immer mit dem Haustelefon auf dem Handy zurückgerufen. Und hab dann riesen Rechnungen verursacht. Und die haben das einfach nur gemacht, um mich abzufacken. So.
Ja.
Und da habe ich dann, das war zum Beispiel das erste Mal, dass ich das sowas gemerkt habe und dachte, Alter, ihr behinderten Bitches, so, was stimmt denn bei euch nicht? Ich war aber dumm genug, darauf reinzufallen. Also da gehören da zwei dazu. So. Von daher musste ich mir auch an die eigene Nase fassen und musste halt akzeptieren, dass ich einfach ein bescheuerter Idiot bin. Und dann habe ich eine Sache mitbekommen, die ich bis heute so krass finde, weil es eine der schlimmsten Sachen ist, die ich je gehört habe, was sowas angeht. Zwei Kumpels von mir haben zwei Mädels auch im Chat kennengelernt und haben sich super mit denen verstanden und immer geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann Nummern ausgetauscht und immer telefoniert und so. Und irgendwann haben die Mädels dann gesagt, ey, kommt doch mal einfach vorbei, so auf den Samstagnachmittag. Und die dachten, ey, komm, wir machen das jetzt, die sind super nett und wir haben auch Fotos von denen schon gesehen, die wirken auch super freundlich, wir kommen jetzt mal vorbei. Und das war nach Monaten, ne? Also nach Monaten. Und dann sind sie da hingefahren mit dem Zug, ein paar Stunden. Und haben die Mädels auch getroffen, bei den Eltern von der einen im Haus, super nett gewesen bei denen irgendwie und ein paar ganzen Nachmittag verbracht. Und gegen Abend klingelte es plötzlich in diesem Haus und die Jungs sagten dann, oh, was ist denn hier los, kommt noch Besuch quasi? Und die Mädels so, ja, es kommt noch wer. Und gingen plötzlich aber beide zur Tür und die wunderten sich schon. Und dann kamen nicht die Mädels wieder rein, sondern sechs Jungs. Und die Mädels guckten von draußen dann rein, guckten zu, wie meine beiden Kumpels von diesen sechs Jungs also krankenhausreif geschlagen wurden. Die haben monatelang das aufgebaut und die in dieses Haus gelockt, sozusagen, damit ihre Freunde quasi aus Spaß zwei Fremde verprügeln können.
Was?
Und der eine Kumpel von mir ist Kampfsportler und der hat halt auch großes Unheil bei den anderen Jungs angerichtet, aber die waren halt quasi gefangen in diesem Haus, so. Und das hörte dann erst auf, weil, also mein Kumpel hat sich halt gewehrt, der hatte einen Kieferbruch, der hat einen Armbruch.
Alter!
Und also die haben richtig hart zusammengeschlagen und dadurch, dass mein Kumpel halt Kampfsportler war oder ist, hörte der Kampf ja auch nicht einfach auf, als einer von denen eine gebrochene Nase hatte. Also es war jetzt nicht so, die kamen rein, haben ein paar Mal zugeschlagen, gelacht und dann hatte mein einer Kumpel eine gebrochene Nase und der andere hatte irgendwie einen Zahn raus und dann haben sie gesagt, so jetzt verpisst euch. Sondern dadurch, dass mein Kumpel sich halt so gewehrt hat und einen von denen halt auch irgendwie, der hat ihm irgendwie, ich glaube, der eine hatte sogar einen Schädelbasisbruch oder sowas.
Alter.
Dadurch hörte es halt nicht auf, so. Die haben sich da Ewigkeiten quasi die Schädel eingeschlagen und irgendwann waren die dann halt einfach unterlegen und dann haben sie die auf die Straße geworfen vor dem Haus. Auch gar nicht darüber nachgedacht, dass sie ja die Adresse und alles von denen haben. Und dann sind die Jungs halt in den Zug gestiegen, sind nach Hause gefahren und auf der Zugfahrt stellen sie fest, okay, wir müssen ins Krankenhaus und waren dann im Krankenhaus beide. Und ja, ich glaube, der eine hatte irgendwie einen Kiefer gebrochen und der andere Nase und ein paar Zähne raus und so. Und ja, haben dann halt einfach Anzeige erstattet. Die Polizei konnte ja einfach hinfahren und absolut alles nachvollziehen. Da waren halt auch Möbel kaputt und so. Und da habe ich so das erste Mal von Freunden diese Boshaftigkeit, die im Internet halt ist, auch kennengelernt. Also diese Mädchen haben halt... Das ist wie aus einem Horrorfilm, so. Ja. Die hätten halt auch einfach zwei Mädels dahin locken können, um die umzubringen, so gefühlt. Und deswegen, und das ist auch wieder eine Sache von der Verbindung zu mir im Internet. Ich glaube und traue niemandem im Internet. Also für mich ist jeder könnte ein Bot sein und jede Frau im Internet ist für mich grundsätzlich erstmal ein fetter, armseliger Hurensohn, der nichts anderes im Leben hat, als sich als Frau auszugeben im Internet. Was ich auch nie witzig fand oder so, nicht weil mir irgendwas passiert wäre in der Richtung, sondern ich habe sowas immer mitbekommen, dass es diese Menschen gibt. Ich bin nie persönlich einem begegnet, aber was für ein armseliges Stück Scheiße muss man sein, seine Freizeit damit zu verbringen, sich als Frau auszugeben und Typen zu verarschen im Internet. Also, wenn man das mit seinen Jungs einen Nachmittag macht, okay, lustig. Aber wenn man sowas mitbekommt, dass es halt Männer gibt, die das jeden Abend machen, immer als dieselbe Person, so. Was stimmt denn nicht mit dir? Also, ja, tut mir leid. Ja, okay, das war schon der erste Rage-Ausbruch, so ein bisschen. Also von daher, für mich ist jeder Mann, jede Frau im Internet könnte halt auch, nobody in the Internet knows that you're a dog. So, das ist so meine Devise. Sogar bei Tinder. Also sogar bei Tinder gehe ich halt in erster Linie, auch wenn die 8 Bilder hat und super nett wirkt, im Hinterkopf habe ich immer noch diesen paranoiden Magnus ist 14 und gerade frisch im Internet Gedanken, dass ich immer denke, du weißt nicht, ob das
echt
ein Hund ist oder ein Roboter. So, weißt oder du, das Mutter. Kannst du nicht wissen. Ja, ganz genau.
Was hast du da wieder gemacht, Magnus?
Ja. Von daher...
Warum schickst du dir Bibelbilder?
Also ihr seht, bei mir, Internet war bei mir immer so ein bisschen...
Schwierig. Mit Vorsicht.
So und getrieben von sehr großer Vorsicht, ja.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe das auch schon, wie gesagt, früh echt mitbekommen. Auch in dem Beta-Chat zum Beispiel damals schon und so. Zum Beispiel zu der Zeit, in meiner Jugendzeit, war ich ja noch so krass Mettler halt, ne? Und es hab ja nichts anderes akzeptiert und so. Und echt nur Metal gehört. Die Geschichten hatten wir ja auch schon mal durch, und da war es zum Beispiel auch super oft so, dass da war das klassische Ding. Dann gab es auch halt super, super viele User, die halt irgendwie so Sammy Deluxe 23 hießen oder so. Also die, ja, so die, ja, krassen, genau. Hip-Hopper halt. Und da gab's dann halt, und da, du hattest halt die, du hattest in dem Chat zum Beispiel die Funktion, du konntest halt deinen MP3-Player, also dein Winamp, auslesen und der hat dann quasi in den Chat geschrieben, was du da für eine Musik hörst. Da gab es so ein Skript halt, ne? Und dann gab es dann super oft so Battle, wenn dann irgendwie einer so einen Hip-Hop-Track gepostet hat, der hat einen Hip-Hop-Track und der nächste postet halt irgendwie einen Metal-Track. Dann gab es recht immer so Beef, so von wegen, ah, hau ab mit deiner Satanisten-Scheiße, so, weißt du? Und dann so, ach, halt dein Maul und zieh die Hose hoch und so, weißt du? Diese klassische Musikgebäsche und so, das war da auch sofort am Start. Also das war auch eines der ersten Sachen, die ich im Netz an Netz-Hate-Diskussionen, ich will nicht Hate sagen, aber hitziger Netzdiskussionen beziehungsweise auch Beleidigungen so mitbekommen habe. dass auch da so die krassen so die Genre-Typen sich so überhaupt nicht leiden können, sofort auf
den Rücken geht. So Memes mit darum höre ich Metal und dann hast du so eine Horde an Wiggern rumstehen.
Das gab's ja noch nicht mal. Memes gab's da noch überhaupt gar nicht. Das war noch vor der Zeit. Aber selbst da gab's das schon, dass die Leute im Netz halt sich sofort getriggert gefühlt haben, so von wegen, wenn sie Hip-Hop gehört haben, da postet einer, hört irgendwie gerade Machine Head oder so, sofort so, na, pack deine Satanisten-Scheiße weg, ey, ich bin cooler Hip-Hop-Hörer, so. Also. Ah. Und also das habe ich auch direkt am Anfang wirklich in den ersten Schritten im Netz gemerkt, dass da auf jeden Fall sehr viel Diskussion immer aufkommt, sobald einer nur ein falsches Wort sagt irgendwie.
Warum begibt man sich an einen Ort, an dem man weiß, dass es dort Streit gibt?
Damit du mitstreiten kannst. Das ist ja wieder. Du bist ja anonym und unverletzlich.
Aber warum?
Ja, die Frage ist ja schwierig. Das ist ja eher eine rhetorische Frage, weil du siehst es ja überall. Du kannst ja. Da kommen wir ja eigentlich schon zu einem ganz kernigen Kernthema direkt, weil jetzt hier letztens gerade gestern wieder gelesen bei einem Bekannten auf Facebook. Der hat irgendwie seine Meinung zur Switch kundgetan und darunter wurde von irgendwem bezeichnet als Lügner, der Halbwahrheiten von sich gäbe und andere die Meinung aufdiktiert. Dabei hat er halt nur geschrieben, dass die Switch für ihn nix ist.
Ja, bei Alex, ne?
Ja, genau. Ja, das ist ja. So
richtig. Ernsthaft? War da drunter dann Diskussion oder Streit oder so?
Ne, also Alex hat halt hat auf der offiziellen Twitch-Seite eben geschrieben unter dem aktuellen Post, wie von wegen, ja, jetzt noch vorbestellen, bla.
Ach so, auf der offiziellen, okay.
Auf der offiziellen Facebook-Twitch-Seite. Hat halt nur ganz sachlich und mit ganz, ganz normalen und belegten Informationen einem Mann Post geschrieben, warum er von der Switch nicht begeistert ist, als Nintendo-Fan der ersten Stunde quasi. Einfach nur geschrieben so, nee, ist nicht mein Konzept und mag ich nicht so, weil das und das, irgendwie erstes Jahr nur drei Spiele angekündigt, Zelda kann ich auch auf Wii U spielen. So einfach die Fakten, die nun mal da sind, sogar mit Beleg, er hat noch einen GameStar-Artikel gepostet, wo das alles nochmal runtergebrochen war, einfach faktisch nur runtergeschrieben, seine Meinung, warum er die Switch nicht mag und sie wahrscheinlich wieder abbestellen wird. Und da kam halt irgend so ein krasser Internet- was ist das? Er ist selber, glaube ich, ein Fanboy, benennt sich aber nicht so, aber findet alle Scheiße, die jetzt gegen die Switch reden, irgendwie. Der Typ meinte dann irgendwie so von wegen so, ja, du bist doch auch einer von diesen stumpfen Hatern, die ohne Argumente, doch, der ganze Post bestand aus Argumenten, die ohne Argumente hier alles schlecht reden, die Switch noch nicht mal raus, noch nicht selbst in der Hand gehabt, aber schon sagen, irgendwie es wäre der größte Müll und bla. Und andere haben sich dann auch in die Diskussion eingeschaltet und auch geschrieben so von wegen, es ist ja nur seine Meinung, du musst ja nicht so ausrasten und so. Und dann hat halt Alex wieder zurückgeschrieben, so, ja, von wegen, ja, du, was ist jetzt eigentlich dein Problem? Ich wollte dich jetzt nicht angreifen und so ganz sachlich und auch entgegenkommend, so, was ist denn dein Problem mit meiner Art, Ansicht, so, und dann erklär's mir doch. Der Typ dann wieder, ja, du bist denn nur so ein Internet-Hater, der nichts argumentativ belegen kann. Also, das ist so ein klassischer Internet-Typ, da kannst du halt, mit dem kannst du ein Jahr lang schreiben und er wird halt seinen Standpunkt nicht verändern, weil dann Spaß
dir. Ja, genau. Diese Idioten, die sich immer im Kreis drehen. Und die haben mich auch so an diese Frustrationsgrenze gebracht, dass ich halt sage, ich beteilige mich an sowas überhaupt gar nicht mehr. Weil es ist schon schwer mit einigen Menschen außerhalb des. Also ich liebe gute Unterhaltung und ich liebe auch hitzige Diskussionen. So, damit kann ich super leben. Aber als Teil einer guten Konversation gehört für mich auch die Fähigkeit zu akzeptieren, wenn man vielleicht falsch liegt und oder wenn man wenn der Gegenüber einem auf etwas aufmerksam macht, was man nicht hören will, so dann muss man als erwachsener Mensch meiner Meinung nach damit umgehen können. Also wenn ich mir etwas einrede und jemand bringt mich offensichtlich zu dem Punkt, wo ich merke, der könnte recht haben, so. Dann sollte man irgendwie reflektiert genug sein, zu sagen, du hast einen Punkt, so. Gar nicht so schlecht. Und das ist schon außerhalb des Internets schwer. So, das ist schon im normalen Leben ist das schon mit Leuten schwer. Im Internet
Die ignorieren einfach komplett, was du gesagt hast, ja, und sagen, wiederholen so lange weiter, was sie quasi dir an den Kopf werfen wollen. Und das frustriert mich zu doll. Ich kann mit solchen Menschen nicht umgehen. Also wenn du halt sagst, wenn die sagen, keine Ahnung, um dieses Thema von früher aufzugreifen. Also als ich noch das nochmal versucht habe, hin und wieder mal mich in solche Diskussionen einzumischen. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich es nicht versucht habe. Aber also diese klassische Hopper versus Mettler Diskussion im Internet. Und wenn du dann zu Leuten gesagt hast, die dann gesagt haben, ja, Hip-Hop ist doch, die reden doch einfach nur, das hat doch mit Musik nichts zu tun und Beats ist keine Musik, so, das ist, das kann ja jeder einfach machen am Computer. Und wenn du dann zu denen gesagt hast, Alter, das sind Leute, die arbeiten monatelang an so einem Beat und das ist hochkomplizierte Arbeit und das ist wie ein Instrument spielen, so, das ist sogar komplizierter als das und die benutzen nicht einfach nur einen Computer, sondern die großen Beatmacher, so, die spielen Klavier und Instrument und spielen alles selber ein und machen sich eine Rassel aus einer Dose mit Münzen drin und so, damit das cool klingt und denken sich ständig was Neues aus, das ist wie ein Instrument spielen. So, dann hattest du ihm jetzt ein richtiges Argument genannt. Du hast ihm vielleicht sogar Beispiele von Leuten genannt. Und jetzt wärst du eigentlich an dem Punkt für eine konstruktive Diskussion. Im Internet kam dann aber die Antwort, ja, alles, die ganzen Hopper, das sind alles einfach, die sind einfach alle peinlich und einfach nur reden kann halt jeder. Dann hast du nochmal eine Argumentation aufgebaut, hast gesagt, nein, aber das ist so, als würde ich sagen, beim Metal schreien alle nur, was halt nicht stimmt. So, Antwort hätte dann sein können, ja, hast recht, das ist ein bisschen eindimensional. Aber die Antwort ist, ja, die Hopper, das ist halt alles, ihr seid einfach alle behindert. So. Und dann weißt du halt, du redest mit einem Typen, der zu dumm ist, der einfach zu dumm ist, ein einfaches Argument aufzuziehen. Der ist zu dämlich.
Nein, er ist nicht so, zu dämlich. Der hat zu viel Angst von Leuten, die seiner Ansicht sind oder seiner ursprünglichen Ansicht, dass er vor denen dumm dasteht und von ihnen angegriffen wird. Der verliert ja dann seine Zugehörigkeit zu irgendwas bestimmen. Das ist ja jetzt kein ihn verteidigen, aber genauso, also so kenne ich's. Dass du, also ich war ja auch früher echt mal nur krass Metal, so dass ich nur Metal zugelassen habe, das Rap. Also ich war zumindest von der Ideologie her so wie der Typ, den du gerade beschrieben hast. Ich habe halt solche Diskussionen nicht geführt, weil ich es schon damals auch unsinnig fand. Aber zu der Zeit habe ich, André wird den Namen kennen, du vielleicht auch, Cradle of Filth nicht gehört, weil die ja zu populär waren. Nur damit die anderen nicht von mir irgendwie behaupten, dass ich keine Ahnung von der Musik hätte. Inzwischen ist es mir scheißegal, es ist eine geile Band. Und wenn du da halt wirklich einfach so eingezwängt bist und überhaupt nicht aus deinem aus deiner kleinen Szene rauskommen kannst und aus deinem kleinen Kreis an Leuten, die dir irgendwie das Gefühl geben, dass du dazugehörst, dann hast du so eine Schweineangst davor, irgendwem mal zuzustimmen und irgendwas zu tun, was andere vielleicht nicht tolerieren können, dass du lieber verbohrt bist, als irgendwo zu sagen, ja, stimmt schon irgendwie.
Aber was ist das für eine Schwäche als Mensch?
Ja, ist es, absolut.
Ja, aber tatsächlich, also ich will mich da ja auch nicht außen vor nehmen. Also man hat ja auch dann quasi auch nicht nur im Internet, natürlich auch im echten Leben, aber auch im Internet natürlich auch gelernt. Ne? Also ich will mich da nicht rausnehmen, dass ich nicht früher auch mal bescheuerte Diskussionen im Netz geführt habe, wo ich selber solche Argumente gebracht habe, weil ich es einfach noch nicht besser wusste. Aber
ja, klar, das ist ein Lerneffekt, aber auf jeden Fall.
Es ist ein Reifungsprozess und irgendwann merkt man, okay, ich verstehe langsam, wie alle hier ticken, man sollte vielleicht nicht selbst so aufbauschend sein, dann deeskaliert man das ja auch ein bisschen und bla bla bla. So. Und wie gesagt, ich habe auch mal im Internet bestimmt mal jemandem geschrieben, er soll seine Hip-Hop-Scheiße weghauen, so mit 15 oder so, wo ich halt krass Metal war.
Hundertprozentig, ja,
so,
ja, klar.
Aber genau, aber es gibt halt nun mal, das ist das Ding. Und umso älter ich wurde, umso offener wurde ja quasi meine Empfänglichkeit und mein Geist für diese ganzen Sachen. Und dann irgendwann ist das ja so, bricht man da ja so raus aus seinem Verhalten und dann merkt man überhaupt mal, wie du gesagt hast, reflektiert. Aber man reflektiert dann eben, was man überhaupt mal ganz gesagt hat und reflektiert auch, was andere dann sagen und denkt sich, okay, man soll vielleicht auch mal Leuten mehr zuhören und ihre Sachen auch mal annehmen und so weiter. So. Aber gerade dieses Reflektieren und vor allem auch diese Selbstreflexion, die fehlt sehr vielen Menschen. Und im Internet, bei Diskussionen im Netz, merkst du das am allermeisten. dass super viele Leute diesen Schritt, ich habe das Gefühl, diese Leute, die haben halt diese Denke schon immer, egal ob das jetzt über Musik ist zum Beispiel oder eben um Spiele oder um Konsolen oder um, keine Ahnung, um Discounter oder egal. Diese Leute haben halt festgefahrene Meinungen und sind nie über diesen Punkt hinausgekommen, wo sie anfangs reflektieren, sondern sie bleiben in ihrer kleinen, verbohrten Welt. Und das erlebst du halt tagtäglich, wenn du im Netz halt liest.
Ja, und das ist genau der Punkt. Also vor allem, gerade wenn du dich in so einem monothematischen Forum aufhältst, Stewie von Family Guy sagt einmal zu Brian irgendwie, als er geht ins Haus und sagt dann zu Brian, go in the car, listen to your talk radio and agree with yourself. Und das ist, darauf basierten halt damals auch diese Foren. Klar gab es innerliche Zickereien, vor allem dann beim Metal. Oh nee, das ist jetzt aber pro Speed Metal. Das kann man nicht als Speed Metal bezeichnen, weil nee, das ist jetzt ja Dark Middle Age Uptempo Metal. Und dieser ganze Scheiß, dieser pseudo-elitäre Bullshit, den sie sich da gegenseitig aufgezwängt haben, um sich noch in noch kleinere Schubladen des Pseudo-Elitarismus zu stecken. Das gibt's immer, aber im Großen und Ganzen bewegst du dich halt im Internet eigentlich immer nur auf den Seiten und in den Bereichen, wo du deine Comfortzone sozusagen hast und weißt, hier stimmen eigentlich alle mit mir überein. Also hier lese ich nur das, was mich nicht aufregt. Aber das hat sich meiner Meinung nach geändert. Die Leute gehen bewusst an Orte, die sie aufregen.
Ja.
Die Leute liken bewusst Seiten bei Facebook, wo sie wissen, dass sie sich über den Content ärgern werden. Die Leute folgen bei Twitter bewusst Leuten, von denen sie wissen, dass sie hassen.
Mhm.
Und verbringen große Zeit damit und Energie, diesen Leuten auch jeden Tag zu sagen, dass sie hassen, bis sie geblockt werden müssen.
Ich glaube, früher war das nicht anders, nur die Leute, es gab halt früher, sage ich halt eben mal so vor 15 Jahren, da gab es halt diese Möglichkeit nicht, sich in solch einem Spektrum zu bewegen, um so viel Hate abzulassen, sondern du musst es halt gezielt suchen. Du hattest eben dein Britney Spears Forum oder reingekommen und sagen, konntest Britney Spears ist scheiße. Und du konntest ins Dragon Ball Forum gehen und sagen, Dragon Ball ist scheiße. Aber heute gehst du halt einfach auf Facebook und schreibst halt zu allen. Also, ihr seid alle scheiße. So. Also, die Möglichkeit, das ist, glaube ich, dieser Kern des Wandels. Der Wandel ist gar nicht die Kommunikation, glaube ich, an sich hat sich gar nicht gewandelt. Ich glaube, früher haben Internet genauso früh, also zu Beginn des Internets haben Leute genauso viel Scheiße reingeschrieben wie heute. Nur heute bekommt's jeder mit. Ja. Und nicht nur kleinere Gruppen, wie jetzt zum Beispiel in einem Chat oder in irgendeiner Knuddelsgruppe oder in einer StudiVZ-Gruppe oder in einem ICQ eben, wie gesagt, oder sonst irgendwas, sondern heute, so wie du gerade sagst, heute suchen sich Leute einfach bewusst große Plattformen, Facebook, Twitter, wir haben nun mal alles. Du gehst hin, haust deine Scheiße drunter und tausende Leute lesen es halt.
Genau, und es hat den Leuten halt nicht mehr gereicht, sich in ihrem verseuchten Genpool der Einigkeit sich aufzuregen oder über Leute zu lästern oder dann in den Nachbarchat zu gehen und zu sagen, hey, ihr Britney Spears Fans, ich finde euch scheiße dafür, dass ihr das gut findet, was ihr da hört. Und ich erzähle euch jetzt mal in 8 Paragraphen, warum Metal die beste Musikrichtung der Welt ist. Und es tut mir leid, dass ich immer wieder Metal sage, aber ich habe noch nie eine so... Also die Gruppe von Metal-Fans im Internet ist...
Die ist auch in echt so.
Die sind unglaublich empfindlich, was ihre eigene Musik angeht, also gegen die darf niemand was sagen, aber sie teilen die ganze Zeit gegen andere Musik aus, ob sie es schon mal gehört haben oder nicht, also das ist ein unfassbar unfairer Haufen einfach.
Da habe ich noch eine Anekdote, es gibt noch mehr solche, also Tacker sind da auch sehr, sehr gut drin. Ich war ja mal mit, wie kann man das nennen, ich habe mal die Facebook-Seite für Koblenz Hardcore betreut, also Hardcore-Punk. Und wir haben dann irgendwann die Nachricht bekommen, irgendwie, ihr Versager, das hier ist wirklich Hardcore, und dann schickt er halt irgendwie so Neophyte oder sowas Musiklinks per PM. Und ich denke mir so, das ist schön für dich, das ist toll, aber warum schreibst du das einer Seite? So richtig affig. Und ich habe dich jetzt unterbrochen, entschuldige, aber das brannte mir schon.
Nein, alles super, ich gebe dir
100%ig recht. Brannte mir eh schon drauf. Du kannst das halt, traurigerweise kannst du was ganz Krasses erkennen. Ich meine, als ich mit dem Internet in dieser Art angefangen habe und Metal gehört habe, da habe ich alles, was ich irgendwo, wo ich Profilbilder einstellen konnte, habe ich hier Louis Rojo oder wie er heißt, gepostet, Drachen, Gothic, Engel und sonst was. Das hat irgendwann aufgehört, weil ich es albern fand. Aber du siehst heute noch Leute, die irgendwelche hässlichen 3D-modellierten brennenden Schädel als Titelbild bei Facebook haben.
Exakt das meine ich.
Und Totenkopf-Clowns als Profilbild oder sonst was. Oder du siehst halt diese Affen, die meinen, dass es irgendwie besonders, besonders ausdrucksstark ist, wenn man einfach mal Arbeit macht frei als Titelbild hat. Die ja. denken nicht mal darüber nach, dass es irgendwie einfach jemanden, der so von sich so sowas zeigt, dass man einfach weiß, dass es ihm an Mitmenschlichkeit fehlt. Und die machen das nur, um sich zu profilieren. Die müssen dabei nicht mal jetzt in speziell diesem Fall irgendeinen braunen Gedanken haben. Die finden es einfach nur krass. Die finden das cool. Also meine Benutzernamen früher, die irgendwie Blut und Tod und sonst was im Namen hatten, das würde ich heute so nicht mehr. Gut, ich heiße Herr Gorlach, okay. aber so explizit so eine Scheiße, einfach um zu zeigen, oh, guck mal, wie hart ich bin.
Und, ja, genau, das meine ich.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das Problem ist aber, wie ich es sehe, bei Mettlern ist es tatsächlich heute noch so. Und ich finde das sehr schade.
Aber ganz im Ernst, Leute. Sorry, ich unterbreche, aber ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt. Aber ich wette, du könntest statistisch erheben, dass irgendwie so und so viel Prozent wahrscheinlich
jeder Subkultur
sehr hoher Prozentanteil von, wenn du quasi dir Diskussionen im Netz anguckst, gerade sage ich mal auf so Nachrichten wie Spiegel, Welt oder sowas, die Leute, die den größten Bullshit schreiben, wo du dir denkst, oh Gott, mir brennt unter den Nägeln, da nicht was hinzuschreiben, weil mich das offen, weil mich das so nahe geht, weil mich das so aufregt, dass diese Leute die unterirdischsten Profile haben. Sowas Bilder, was Aufmachung angeht. Die haben irgendwelche verwaschenen Selfies von sich im Keller. Die haben irgendwelche Titelbilder, die völlig falsches Format haben, sondern eigentlich irgendwelche Hochkantbilder als breites Titelbild. Ich glaube, du könntest das bestimmt statistisch belegen, dass diese Leute, die am meisten im Netz fluchen und abhaten und Scheiße schreiben, die haben immer die einfältigsten Profile, wo du direkt am Profil schon siehst, okay, du disqualifizierst dich gerade vom Leben.
Ja, wir können ja mal sagen, was sind die Leute, die wir im Internet am meisten hassen? So, und dann kann man ja mal seine Top 3 quasi immer abwechselnd. Jeder sagt mal 3 Arten von Menschen, die er am meisten hasst im Internet. Und dann würde ich das mal eben aufgreifen, was André gerade quasi gesagt hat. Ich hasse die ernsthaften Kommentierer bei Spiegel Online und so weiter. Es ist mir unvorstellbar, wie man die Zeit haben kann, 15 Minuten nach der Veröffentlichung eines Posts eine halbstündige Abhandlung darüber zu schreiben, was an diesem Text alles falsch ist. Und dann den ganzen Tag kannst du dieser Person folgen und sehen, die kommentiert den ganzen Tag nichts anderes als diesen einen Spiegelpost oder diesen einen Spiegelartikel. Das ist auf jeden Fall für mich so eine Nummer, die das wäre quasi für mich Mensch 1, der mich unglaublich aufregt, der ernsthafte Kommentierer sozusagen. Der glaubt auch noch eine große Meinung zu spreaden und irgendwie wirklich, wirklich Wissen zu vermitteln. Und der geht für mich auf jeden Fall, also es ist das.
Aber er muss dabei Wissen vermitteln, wenn er Wissen vermitteln würde, was stimmt, was irgendwo faktisch belegt ist, das ist noch okay. Aber die meisten haben ja ihre Wahrheit, und zwar ihre Wahrheit und nicht irgendeine, die stimmt. Einfach nur ihre Überzeugung, die sie als Wahrheit ausgeben. Wo man dann eben wieder bei so Sachen sind wie Hip-Hop ist doch nur was für Schwachköpfe und andersrum. Das solche Leute sind tatsächlich der Hass Nummer 1,
oder es sind genau die Leute, die quasi den Artikel nochmal quasi fast 1:1 wiedergeben und so tun, als wäre es aber ihre Meinung. Und dann schreibt meistens auch der Spiegel oder so runter, ja, danke, genau das steht im Artikel.
Ja, ganz genau.
Da gibt es nämlich auch immer ganz viele von. Das sind aber auch meistens die, die am meisten abgevotet werden mit Likes, aber die im Grunde genau das sagen, was im Artikel steht. Einfach viele Leute, die zu faul sind, den Artikel zu lesen.
Ja, genau.
Da noch ganz kurz, weil ich gleich leider mich mal ausklinken muss. Auch so ein Phänomen, was ich jetzt letztens gesehen habe. Wie ihr alle wisst, ich bin Straight Edge. Und es gibt die Facebook-Seite und auch überhaupt die Website Straight Edge Worldwide, machen T-Shirts. Und jetzt haben sie ein neues T-Shirt-Design gehabt, wo einfach drauf stand Antifaschist Straight Edge. Und ich war schockiert über das Echo, wie viele Leute gesagt haben, dass das totaler Müll wäre, dass Straight Edge nichts mit Politik zu tun hat, etc. Und hier direkt der Punkt. Antifaschismus ist keine politische Einstellung.
Nein.
Das ist genau eine das. Moralische und ethische Grund. Also es muss grundsätzlich eigentlich gegeben sein, dass ich keine Menschen, Minderheiten ausgrenze, aufdiktiere etc. Und ich fand das so krass, dass auf einer Seite, die sich mit einer Lebenseinstellung befasst, die ja poison-free sein möchte knapp übersetzten halt clear-minded mit klaren Gedanken und über diesen ganzen sich betäuben stehen möchte, dass darin Leute existieren, die Rassismus und Faschismus und rechtes Gedankengut als etwas ansehen, was ihr eigenes Recht ist und trotzdem nicht denken, dass das irgendwie nicht miteinander zusammenpasst, wenn ich im Kopf sauber sein will, dass da nichts mit einem Hass auf spezifische Rassen das trifft für mich nicht überein. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt liest du einfach nicht weiter und befasst dich auch nicht mehr weiter damit, weil das fand ich so krass, weil das ist für mich überhaupt nichts, was zusammenpasst. Ich muss nicht politisch sein, ich muss nicht der Antifa angehören oder sonst was, um eine antifaschistische Meinung zu haben.
Ja, eine antifaschistische Meinung heißt einfach, dass du ein normal denkender Mensch bist.
Richtig, richtig, genau.
Und das ist keine politische Einstellung. Richtig. Das ist einfach nicht komplett behindert sein.
Und das hat mich richtig abgefuckt. Das war jetzt irgendwie vor 4 Tagen oder sowas, deswegen passt halt prima rein. Und das musste ich jetzt abgeben, bevor ich mich hier mal leider ausklinke und euch erstmal alleine weiterspielen lasse.
Ja, alles gut.
Also macht's gut, ihr Mäuse.
So machen wir das. Sascha ist erstmal raus. Wir machen noch ein bisschen weiter. Und ich möchte nochmal kurz, wo du gerade bei deinen Top 3 warst. Ich finde, das soll für mich weiterspielen, das Stück. Denn wo du gerade auch bei dem Kommentieren von den Mainstream-Nachrichtenartikeln warst, was mir gestern wieder aufgefallen ist, oder ich weiß nicht, ob das heute Morgen oder gestern war, hast du den aktuellen Postel New York gesehen?
Nee, habe ich nicht. Welchen?
Postel New York hat gepostet, Studie, wenn Deutschland quasi alle Nazis ausweisen würde, würde man sehr viel Steuern sparen. Wobei ich erst gar nicht wusste, ob es Posteljahr oder die Welt ist. Und das Geile ist, beim Posteljahr hast du eigentlich immer 2 Kategorien. Du hast die Kategorie der Leute, die es verstehen und selber dann Witze in den Kommentaren machen. Und du hast halt den kleinen Prozentteil der Leute, die Posteljahr immer noch nicht kennen und dann irgendwie drunter schreiben, boah, das ist doch völliger Quatsch.
Ja.
Kaum hast du so ein Thema jetzt, wie mal wieder ist nun mal immer das brandaktuellste Thema im Netz, Nazis, Flüchtlinge hast du nicht gesehen, tummeln sich in den Kommentaren wieder nur der Abschaum der Menschheit und die ganze Kommentarspalte ist zugepflastert mit, oh, da muss man die Linksextremisten aber auch ausweisen, weißt du?
Ja, genau.
Das ist so krass, wie dieses Thema die Leute aktuell triggert.
Vor allem, also das ist meine Kirmes-Theorie oder meine Jahrmarkts-Theorie. Eigentlich kommt sie von meiner Mutter. Für mich ist Internet immer so ein bisschen, und diese, also Facebook und so, ist immer so ein bisschen wie Kirmes oder Jahrmarkt, sag mal ja bei uns im Norden. Zu dieser Zeit, wenn Kirmes ist, kommen Menschen aus ihren Löchern, die du das ganze Jahr nicht siehst. Das sind Menschen, die sich quasi nicht raustrauen eigentlich.
Ja.
Und die auch mit den anderen Menschen nichts zu tun haben wollen. Und das sind die gleichen Leute, die immer diesen, und ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, auf dieses Rechts und Links und so weiter eingehen, die häufig halt diesen rechten Scheiß überall runterposten. Und das sind genauso diese Leute, und das wäre für mich nämlich Hassgruppe Nummer 2. Ich nenne sie jetzt einfach mal die diese Fraktion Lügenpresse. ja. Menschen, die sagen, alles, was die westlichen Medien rausbringen, ist gelogen. Alles wird von der Regierung oder von den Illuminaten oder von den Rothschilds
oder von den Reptiloiden.
Von den Reptiloiden geleitet. Alle Medien sind Lügner. Alles ist scheiße. Aber ich habe hier die richtigen Quellen, von denen ich meine Informationen bekomme. Und das sind irgendwelche unsourced YouTube-Videos, wo Leute Videos zusammengeschnitten haben und sich dazu eine Meinung bilden. Weil das ist noch realer Journalismus so, ne? Die haben ein bisschen nachgedacht darüber, ne? Diese Leute findet man im Internet überall. Die findet man sogar bei Jodel. Ja, ihr müsst mal ein bisschen euren Horizont erweitern und vielleicht mal andere Quellen zu Rate ziehen. Ja, wen denn? Und dann sagen sie irgendein YouTuber,
genau,
und guckst du die Videos
genau,
an.
Genau, dann sagen sie, guck mal hier, YouTube-Link. Und dann hast du irgendeinen Typ, der wahrscheinlich ihr Onkel ist, der ja mit einem dicken weißen Schnurrbart 61, sagen wir mal 66 in Rente, nichts mehr zu tun, zu Hause sich auf seinem Sofa 1893 filmt, wie er darüber redet, irgendwie, dass ja unsere Regierung der GmbH ist. Und denkst du dir, dann denkst du dir so, das ist deine Quelle? Wie oft soll ich dir ins Maul hauen, dafür, dass du mir überhaupt diesen Link schickst?
Ja, ganz genau, das meine ich. Das ist deine Quelle? Das ist dein großes Gegenargument gegen die bösen Massenmedien?
Ein Typ, der sich Sachen ausdenkt und auf YouTube stellt?
Alter. Genau. Und dann bezeichne doch nicht jeden anderen als, oh, ihr Schiepel, ihr glaubt ja auch alles, was euch gesagt wird. In Wirklichkeit ist nämlich Obama ist weiterhin Präsident und das sind alles nur Marionetten da von den Rothschilds. Und ja, und woher weißt du das? Ja, hier ist dieser Artikel aus einem Blog und dazu habe ich dieses YouTube-Video, wo einer Nachrichtensequenzen zusammenschneidet und darüber mit einer verzerrten Stimme spricht und der heißt dann irgendwie Anonymous oder sowas mit im Namen. Gehört natürlich nicht zu Anonymous, weil Bullshit. Und das ist dann deine Quelle. Darauf basiert deine herablassende, arrogante Art, nicht nur mir gegenüber, nicht nur, du beleidigst nicht nur meine Intelligenz damit, sondern du beleidigst auch quasi das wohl beste Medienkonstrukt der Welt, nämlich das in Deutschland ist tatsächlich das beste, vielleicht das beste Medienkonstrukt der Welt, weil es halt so frei ist, weil du eigentlich sagen kannst, was du willst. Aber die Realität ist nun mal so, das ist nicht alles eine Verschwörungstheorie. Das heißt, die Massenmedien berichten ja gar nicht darüber, dass hier die Reptiloiden in Wirklichkeit gar nicht auf dem Mond waren. Die berichten nicht darüber, weil du ein dummer Idiot bist und deine Quellen scheiße sind und deine ganzen ausgedachten Theorien falsch sind. Deswegen berichten sie nicht darüber. Und komischerweise sind die Leute, die woke sind und die alles durchschaut haben, da sind komischerweise auch immer diese arbeitslosen, merkwürdigen Vollidioten, die in unserer geliebten lockeren Schraubengruppe sind oder immer zu sehen sind und da von Chemtrails berichten und so. Das sind komischerweise die gleichen Leute. Du teilst dir die Quellen mit Menschen, die denken, dass die gesamte Menschheit von den Regierungen mit Flugzeugen vergiftet wird. Das ist deine Quelle. Das sind die gleichen Menschen. Du solltest dir mal darüber im Klaren sein eigentlich, wen du hier zu Rate ziehst und wen du nach vorne schiebst quasi, als die allwissende Macht, die dir zu deinem unendlichen Wissen gebracht hat. So, das ist ein unfassbarer Bullshit. Und wenn die dann immer sagen, ja, aber es gibt auch einen Wissenschaftler. Und dann zeigen sie so ein Video von irgendeinem Doktor irgendwas, ein Physiker, der da erklärt, wie das mit den Chemtrails funktioniert und sitzt dabei in einer Kneipe mit irgendwelchen anderen Vollidioten, sondern sagen sie, ja, aber hier, ja, guck mal, du bist Wissenschaftler. Auch das spricht wieder für deine absolute Minderbemitteltheit, dass du glaubst, dass jeder, der Wissenschaftler ist oder einen wissenschaftlichen Studiengang absolviert hat oder vielleicht sogar einen Doktortitel hat, ein allwissender Mensch ist, der davor gewappnet, der davor geschützt ist, dass er paranoid schizophren ist oder sowas. Das muss dir doch auffallen, dass das komplette Scheiße ist, was diese Menschen da erzählen. Und dann erzähl nicht mir, dass meine Massenmedienquellen mich zu einem Schiepel machen, weil ich mir nicht irgendeinen Vollidioten angucke, der auf dem Sofa sitzt, Doktor in seinem Namen stehen hat, was vielleicht sogar stimmt, aber ganz offensichtlich paranoiden Scheiß von sich gibt. Und das ist deine Quelle, auf der deine Arroganz aufbaut. Entschuldige bitte, du bist nicht mal eine Taste auf meiner Tastatur, dass ich sie drücke wert. Das ist wirklich mein quasi, wahrscheinlich sogar Platz 1. Diese Menschen regen mich so unglaublich auf, aber nicht genug, als dass ich meine Zeit und Energie verschwende, mit ihm im Internet zu diskutieren, weil du dann wieder an den Punkt kommst, über den wir eben sprachen. Du kannst den nicht erzählen.
Nein, nein.
Du,
diese Personengruppe, das sind diese absolut auch, das sind gleichzeitig diese im Kreisdreher. Ich meine, die gibt's zwar in jeder, sag ich mal, in jeder Kommunikationsgruppe, sag ich mal, aber diese Verschwörungs- und Lügenpresse und alle Medien sind Falschschreier und es sind Schreier, denn anders tun sie nicht. Das sind gleichzeitig die im Kreisdreher, denn du kannst sie nicht wegargumentieren, denn sie nehmen halt nun mal keine andere Meinung als ihre eigene und die ihr Onkel Jupp auf YouTube rausschreit, nehmen sie nicht wahr. Du kannst ihnen alle Links der Welt schicken, denn jeder Link, den du ihnen schicken wirst, der gehört der Lügenpresse an, der nur ihre Quellen zählen. Und sie suchen sich quasi ihre Quellen aus. Das ist ja schon so das Kranke. Sie glauben nur an die Quellen, die sie für richtig halten. Also dieses Konstrukt, das kann halt nicht funktionieren. Aber das Problem ist, du kriegst diese Leute, die da so tief drinstecken, und davon gibt's leider, du denkst nur, das ist ein Bruchteil, davon gibt's richtig viele. Das ist richtig krank. Das ist eine riesengroße Menschenmasse, die an solche Scheiße glaubt. Und die kriegst du nicht aus den Leuten raus. Wie gerade schon gesagt hast, liebe Zuhörer, schaut euch auf Facebook, wie Twitter, guckt euch die lockere Schraube und der goldene Aluhut an. Das sind so zwei Seiten. Das sind Ehemalige, die selbst mal an so einen Schwachsinn geglaubt haben, da ausgestiegen sind. Und noch, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in einem anderen Cast. Und die haben auch Zugriff auf solche Foren und sowas, so Facebook-Gruppen und Foren irgendwie, so geheime, wo die sich austauschen. Und die posten immer Screenshots aus diesen Gruppen auf diesen Seiten. Der goldene Aluhut und die lockere Schraube. Einerseits halt genialer Humor, du lachst dich komplett tot den ganzen Tag, wenn du das liest. Auf der anderen Seite aber auf eine Todeserschreckende. Die Leute, die das schreiben, meinen es ernst. Die meinen das alles komplett ernst. Und das Problem ist, das sind nicht nur solche Sachen wie Merkel ist ein Roboter, der Mond ist ein Stück Wurst irgendwie oder in meinem Garten lebt ein Maulwurf-Alien. Das sind die lustigen Sachen. Die schlimmen Sachen sind, gleichzeitig sind nämlich diese Leute, die an diese Sachen glauben, sind auch genau die zum Beispiel, das sind auch die Impfgegner. Das sind Familien und so. Ich habe letztens eins gelesen, ich würde gerne einfach nur das Jugendamt anrufen und die da hinschicken. Da hat halt eine Mutter irgendwie gepostet, ja, irgendwie ihr Kind hat jetzt die Masern noch nicht, aber sie findet es ja auch unmenschlich, so eine Masernparty zu veranstalten, wie es andere Eltern machen, ihr Kind absichtlich zu infizieren. Das ist halt Schändung am Kind und bla. Und gleichzeitig will sie aber auch ihr Kind gegen nichts impfen lassen, denn das Kind muss selber entscheiden, ob es das will. Und so eine Scheiße, wo ich mir denke, Alte, wenn dir in einem halben Jahr dein Kind verreckt wegen irgendwas, weil das sind dann auch die gehen da nicht zum Arzt wenn das Kind eine Bluttransfusion braucht, dann darf das Kind nicht, weil Blut aus anderen Körpern ist unrein und so eine Scheiße. Boah, Alter, da könnte ich so platzen, da würde ich am liebsten echt hinfahren und der aufs Maul hauen, das Kind mitnehmen, weil ich mir denke, solche Menschen dürfen keine Kinder großziehen.
Das sind halt die Menschen, die Chlorbleiche saufen, was wir da neulich gesehen haben, auch bei Lockere Schraube.
Ja, richtig.
Die saufen Chlorbleiche und beschweren sich dann, sagen, in letzter Zeit habe ich von der Chlorbleiche immer Magenschmerzen bekommen. Du säufst Chlorbleiche, du dämliches Stück Scheiße. Natürlich kriegst du Magenschmerzen. Also
ich trinke jeden Sonntag 4 Esslöffel Salzsäure. Seitdem geht's mir nicht so gut.
Ja, ganz genau.
Ich denke so, deine Gedärme sind noch weg, du Affe.
Ja, genau. Mutterficker. So.
Wegen solchen Leuten gibt's auf Amazon auch diese Kupferdrahtgebilde für 1.000 Euro, weil die sich in den Garten stellen, weil sie glauben, das Wetter wird da nicht mehr beeinflusst von der Regierung. Alter Falter.
Ganz genau.
Ja, so lustig es klingt, diese Menschengruppe, und die ist halt wirklich allgegenwärtig. Wenn du auf Facebook einfach mal irgendwo quer durch Kommentarspalten liest, du siehst irgendwo einen, der irgend sowas immer einbringt. Und das klingt zwar nach außen immer witzig, aber ich finde diese Personengruppen, ich finde dieses Monster gefährlich.
Ja,
weil sie diese Scheiße halt, wo wir wieder am Kernthema sind, durchs Internet und durch die allgemeine Kommunikationsmittel, die wir heute haben, meilenweit verbreiten können. Und das Problem ist halt, dadurch, dass viele andere Idioten auch noch im Internet unterwegs sind, die das dann aufschnappen und sich da anschließen, weil die denken, oh, so habe ich es noch nie gesehen. Jetzt, wo ich das lese, stimmt. Merkel ist doch ein Alien. So, solche Leute gibt es halt. Und ich finde das halt wirklich gefährlich. Ich finde das brandgefährlich. Und das ist unfassbar, wie viele es von diesen Menschen gibt.
Ja, und das ist auch mein Punkt. Also zum Beispiel früher habe ich mich auch immer über Leute aufgeregt, die bei Facebook ständig irgendwelche Sachen posten. Weil ich immer dachte, was soll der Quatsch? Bis ich dann halt auch für mich selber so eine Argumentationsgrundlage hatte und auch check yourself before you wreck yourself. Das ist der Grund, warum es Facebook gibt, dass du dort was postest. So, und jetzt freue ich mich immer, wenn Menschen was posten, weil ich mittlerweile dem Facebook, wie es heute ist, mit diesen ganzen nur Werbung, 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 Werbung und geteilt Videos und so weiter, ne?
Ja.
Da bin ich immer froh, wenn einer was Persönliches schreibt, wenn ich mal sowas sehe, weil ich denke, ah, das ist schön. Das ist ja wirklich persönlich und nicht nur irgendeine Werbescheiße auf Facebook aufgrund eines behinderten Algorithmus. Von daher musste ich da auch raus aus meiner Argumentationskette, dass ich immer dachte, wie bescheuert muss man denn sein, dass man ständig irgendwas bei Facebook postet. Nur weil ich das nicht mache, heißt das A, nicht, dass man das nicht machen darf. Und B, ist das der Grund, warum es Facebook gibt? So, von daher habe ich mich da auch so ein bisschen quasi selber dabei erwischt, wie ich so war. Und ich habe mich aber selber so wieder so ein bisschen rausgezogen. Und das ist aber definitiv ein anderer Hass sozusagen, den ich damals hatte, das war eher so ein Unverständnis und so ein Belächeln, als diese Angst, wie du sie gerade beschrieben hast, die ich mittlerweile vor diesen Menschenmassen habe, die diesen ganzen Quatsch ständig posten oder liken oder teilen. Oder wenn du in einer Unterhaltung quasi, wo auch immer, in welchem Punkt im Internet, bei Facebook oder wo auch immer, wenn du dann halt fallen lässt, so, haha, ja, wie diese ganzen Chemtrail-Idioten. Und die Argumentation ist dann, dann schreibt irgendwer plötzlich, naja, man kann ja auch jetzt nicht beweisen, dass es nicht gibt. Und du denkst, doch, doch, das kann man beweisen. Das ist halt eine ausgedachte Scheiße von irgendwem. Ich frage mich mal, auf wen sich Chemtrails zurückziehen lassen, wer sich das ausgedacht hat.
Bestimmt, naja, bestimmt Dr. Axel Stoll, muss man wissen.
Ist das so?
Nein, weiß ich nicht. Aber kennst du Dr. Axel Stoll?
Nee.
Das ist auch so ein Verschwörungstheoretiker/Nazi-Doktor.
Das ist der, von dem ich gerade erzählt habe. Das ist der Typ, der in dieser Bar sitzt, in dieser Kneipe sitzt.
Genau, und den Leuten erzählt von so Empfangsstrahlen, die sie stärker machen und sowas.
Genau.
Ja, der ist leider tot. Der ist gestorben. Aber gibt eine schöne Doku über den von vom Hoaxilla-Podcast. Die haben eine Doku über den gedreht. Oder waren zumindest so beteiligt. Aber die Videos auf YouTube sind legendär. Das, der hatte mal, kennst du noch, wie hieß die noch, die Moderatorin, war das Arabella Kiesbauer oder so? Ich weiß nicht mehr. Der hatte mal so eine Arte-Doku. Und da wurde der von einer dunkelhäutigen Moderatorin interviewt. Ich glaube, es war Arabella oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Oder irgendeine MTV-Moderatorin, egal. Auf jeden Fall halt, sie interviewte ihn halt zum Thema Arier.
Okay.
Weil er halt glaubt, dass die Arier aus dem Weltall kommen. Also, ja. Also für ihn sind die Arier quasi eine, sie sind eine, sind eine, sind eine, sind eine fortgeschrittene, übermenschliche Rasse, die vom fernen Planeten Aldebaran kommen.
Das glaubt er?
Ja, also glaubt er, bevor er gestorben ist. Witzig übrigens, Aldebaran natürlich, ne? Weiß ja, Hint, Hint, Star Wars und so. Aber sein Planet heißt Aldebaran. Also ich habe mich komplett selber ausgedacht, natürlich.
Ja, natürlich, ja.
Ja, und das ist halt so geil, wie er das so erzählt, so ganz ruhig und sachlich. Sie sitzt da halt so, ja, Und dann meinst du so, sie glauben also, die Nazis sind mittlerweile auf dem Mond. Und er so, ja, Rückseite.
Was?
Ja, und das ist, und er ist wirklich komplett, wenn er es halt erzählt, er ist halt komplett trocken und du merkst halt, der glaubt das halt so 110%, was er da erzählt. Und genau so ein Typ halt, von solchen gibt's nicht so bekannt wie er natürlich, aber von solchen gibt's tausend auf YouTube wahrscheinlich. Irgendwelche, ja, komplett von der Welt, also die längst die Connections zwischen ihrem Hirn und der Welt verloren haben. Irgendwo ganz weit weg in ihrem kleinen Aldebaran leben und so eine Scheiße halt erzählen, glauben und verbreiten. Das ist so krass.
Ja, und das sind Leute, das sind auch quasi die Quellen, auf die sich Menschen dann beziehen. Und das muss eigentlich dann einem eigentlich auch zeigen, wenn man sich dann in so einer Gruppe, man findet sich in so einer Gruppe wieder. man liest diese Dinge, man versteht vielleicht einiges davon auch oder kann es nachvollziehen. Aber spätestens dann sollte man doch einfach mal nachschauen, was die sonst so von sich geben. Was diese Quellen, die man hat, in welches Geisteskind die sind, sagen wir mal so. Und dass diese fehlende Reflexion einfach im Internet mittlerweile an der Tagesordnung ist und dass sich Menschen dort zu meinungsbildenden Persönlichkeiten gemausert haben, die sonst wahrscheinlich in irgendeinem Keller gesessen hätten und nie geredet hätten. Das ist das Schockierende, weil diese Leute finden halt jünger und viel einfacher als früher, weil die stellen sich nicht wie so ein Vollidiot auf dem Marktplatz und sagen, Merkel ist ein Alien, sondern die sind im Internet und haben lang genug Zeit und genug Platz, sich ihren Scheiß immer weiter anzudichten und auszudenken. Und die ziehen Leute an.
Genau, ja.
Und ich rede gar nicht so sehr immer von, wie ich meine, wir benutzen jetzt exemplarisch immer diese riesigen Verschwörungstheorien wie Hinterseite vom Mond und so. Ich rede wirklich von diesen einfachen Verschwörungstheorien. Die
Alltagsdingen so.
Diesen Alltagsdingen wie, die Politiker, die sind sowieso alle gekauft, die sind alle von der Wirtschaft, werden die eingesetzt, um uns zu leiten. Das ist paranoid, was du da redest. Das ist paranoid. Es gibt Leute, die haben das sogar auf kleinster Ebene. Die glauben halt, dass der Hamburger Bürgermeister, der wurde eingesetzt von der Wirtschaft, um uns quasi zu leiten und um es der Wirtschaft recht zu machen. Ich weiß jetzt nichts über den Hamburger Bürgermeister, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der kein Alien ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der nicht von den Rothschilds zu Treffen beordert wird, um dort über das Geschick der Hamburger zu entscheiden. So, das ist halt Quatsch. So funktioniert es einfach nicht. Und das ist wieder diese Allmachtsfantasie, die Leute dahinter stecken haben, die aber im Alltag so gefährlich ist, weil diese Leute halt in so Kleinigkeiten da schreiben, die nicht so abstrus wirken wie jetzt Merkel ist ein Alien, die aber immer mehr Leute an sich ziehen und immer größere Gruppen formieren, die halt diesen Scheiß glauben und erzählen. Und ich glaube, dass da die Kommunikation im Internet, dass jeder mit jedem sich weltweit connecten kann, das ist so eine negative Seite davon. Und das bringt mich eigentlich auch zu meinem letzten Punkt sozusagen, weshalb ich ja überhaupt diesen Podcast auch so gerne machen wollte. Ich hatte eigentlich gehofft, Sascha könnte dabei sein. Können wir über den Vorhof der Hölle mal reden? Sind wir schon an dem Punkt?
Ich glaube schon.
In meiner Angst und Paranoia, das muss ich jetzt einfach mal dazu sagen, vor dem Internet, habe ich mich von diesem Ort immer ferngehalten und kenne ihn nur aus Dokus. Das Dark Web oder Deep Web oder wie man es nennen will, ist für mich der Inbegriff davon, wie ich kann mich mit jedem auf der Welt weltweit connecten, einfach auch die Boshaftigkeit und das Schlimme im Menschen herausbringt und diesen Menschen, die so furchtbar sind, die Möglichkeit gibt, andere Menschen zu finden, die genauso grässliche Menschen sind. Das Deep Web ist nicht witzig. Die Videos, die aus dem Deep Web kommen, sind nicht witzig. Wenn du findest, dass das lustig ist, bist du ein Hurensohn. Und ich hoffe wirklich, dass dir etwas Furchtbares passiert. Ich hasse es, alles, was da rauskommt. Und dieses, ha, hier ist doch mal lustig, hier, guck mal, wir teilen hier Videos, wo einem Soldaten der Kopf abgeschnitten wird. Haha. Nein, nein, du bist auch nicht gory, du hast auch keinen gory Humor. Du bist ein absolutes Stück Scheiße. So. Und diese Dinge, ich kenne es schon aus Dokumentation, deswegen muss ich sagen, ich weiß darüber nicht viel. Aber, und deswegen hole ich jetzt auch gerade so lange aus, für mich sind die schlimmsten Menschen im Internet, habe ich kennenlernen dürfen, im Vorhof der Hölle. Weil meine Theorie ist, das Dark Web ist die Hölle des Internet. Und der Vorhof zur Hölle ist 4chan. Ich habe mich auf 4chan nie viel bewegt, weil ich wenn dann dort war für Memes oder mal geguckt habe, so Sport und so, und mich da einfach mal reingeguckt habe. Und ich fand mich irgendwann wieder, dass ich stundenlang mich darin aufgehalten habe, um fassungslos die Kommentare zu lesen. Die Menschen, die sich bei 4chan aufhalten, sind nicht Deep Web genug, um im Deep Web zu sein, aber einige aus dem Deep Web halten sich bei 4chan auf. 4chan ist das Deep Web der Casual-Internetnutzer wie mir. Dort kriegen sie ihren etwas abgefuckten Content. Dort kriegen sie die ekligen Sachen, die sie unbedingt sehen müssen. Sascha und ich haben uns einmal schon mal furchtbar darüber aufgeregt und echauffiert, wenn alle sagen, hast du Two Girls, One Cup gesehen? Nein. Ja doch, hast du aber schon mal angeguckt? Nein. Aber kennst du das denn? Ja. Ja, aber warum hast du es denn nicht geguckt? Das ist doch mega krass. Ja, aber warum soll ich es mir angucken? Ja, ist doch lustig. Nein, ist es nicht. Es ist nicht lustig. Und da hatten Sascha und ich meine, wir ärgern Sascha ja immer, aber da hatten Sascha und ich exakt die gleiche Einstellung zu. Das ist halt nicht witzig. Ich will sowas auch nicht geteilt haben und ich will sowas auch nicht in der Gruppe geschickt haben oder sowas. Ich finde das nicht cool, ich finde das auch nicht lustig und ich kann da auch nicht über mich selber oder über meinen Ekel sozusagen lachen. Und das war für mich schon so ein bisschen so dieser Einsteiger. Und bei 4chan, und wir sind ja zum Thema, reden ja nicht generell über Internet, sondern eher Kommunikation im Internet. Was mich bei 4chan immer fasziniert hat, ist, dort sind Leute, die sich alle einig sind, dass sie eine Sache teilen, ein Interesse teilen oder sogar ein sehr spezifisches Interesse teilen. Zum Beispiel, die stehen alle auf denselben Nissan Skyline R32 GTR. Also dort findest du eine Gruppe von Menschen, die alle dasselbe Interesse teilen, spezifisch das gleiche Interesse teilen wie du. Ihr unterhaltet euch über dieses Thema. Ihr seid in einem wundervollen Konzept. Und die hassen sich alle. Die beleidigen sich die ganze Zeit aufs Übelste und hassen sich wie die Pest, obwohl sie alle miteinander übereinstimmen. Und das war für mich so, dass ich dachte, wow, das ist hier der Vorhof zur Hölle. Das ist einfach, alles ist nur, selbst wenn man sich einig ist, ist es gespickt von Hass und ekelhaftem Verhalten gegenüber. Und da, ich rede nicht, dass einer rantet und sagt, sich darüber aufregt, über die Meinung eines anderen, sondern einfach nur, die hassen sich alle. Warum hassen sich die alle? Ich verstehe das nicht.
Naja, 4chan ist ja halt einfach, 4chan sieht sich ja so quasi als autonomes Reich, so ein bisschen. Also da gibt's keine, also doch, es gibt, mittlerweile gibt's Regeln, früher gab's ja wirklich mal gar keine Regeln, mittlerweile gibt's ein paar Regeln, aber es gibt wenige Regeln. Und im Grunde darfst du alles, solange es das Gesetz nicht, solange es kein Gesetz bricht, ne? Also darfst du kein Kind-Child-Porn irgendwie, da war ja früher auch 4chan viel in Verruf, weil es ja sehr viele Pedos da gab. Oder halt jeden Tag tausende Twitch mit Kinderpornos gab. Das wird dann als 4chan ja doch irgendwann dann quasi so ein bisschen diese Schwelle in den Mainstream schaffte, als es dann plötzlich auch irgendwelche Forbes-Artikel über 4chan gab, weil der Gründer ist ja mittlerweile irgendwie auf Platz 39 der einflussreichsten irgendwie Internet-Entrepreneure der Welt.
Krass.
Doch bevor das aber war, als 4chan wirklich noch Underground war, da gab's ja halt wirklich, da gab's nur Childporn, krasseste Gewalt, also alle auch wirklich eben alles schon außerhalb der gesetzlichen Legalität. Und das wurde irgendwann ein bisschen auch so zurückgefahren. Also da gab's halt, wenn du auf irgendein Channel gehst, der was mit, bei 4chan gibt's verschiedene Channel, ne? Es gibt ja welche für, wie eben schon gesagt, das Autos, Sport, sexy Frauen, GIFs, weiß ich nicht. Und der Random Bullshit ist ja alles bei B, ne? Also B steht ja für Random bei 4chan. Und der B-Channel ist ja das, wo der ganze Abfuck passiert, ne? Da sind die ganzen, oh, guck mal, ich habe im Wald eine Leiche gefunden, ich habe sie fotografiert, hier ist sie für euch, so. Das passiert so auf B alles, ja. Und, aber mittlerweile, immer wenn du halt einen Channel ansurfst, hast du oben immer schon so eine Trigger-Warning-Meldung in Rot, so von wegen, hier keine Bilder mit Frauen unter 18, kein questionable age, kein barely legal Kram, also wie nennen sie es immer, Jailbait, ne, also kein gerade noch so legal 16 nackte Mädchen ab 16, bla, irgendwie sowas. Das gab's ja früher alles. Wann du immer du wolltest, rund um die Uhr. Und das haben sie alles das haben sie alles komplett eingefahren, seitdem 4chan so einen, ja, diesen Mainstream-Hype irgendwann mal bekommen hat. 4chan vor über 10 Jahren war nichts, hat nichts, ich weiß, wann bist du zuerst mal auf 4chan gesurft? Ungefähr?
2-3 Jahre.
Ja. Ich habe vor 10 Jahren schon im Internet gesurft. Nein, aber ja, ich war vor 10 Jahren schon bei 4chan. So, das ist kein Vergleich. Was da früher abging, war wirklich, da haben Leute irgendwie, sind ins Krematorium gefahren, haben echte Totenschädel von Menschen geklaut, haben zu Hause ihren Pimmel reingesteckt, haben Fotos gemacht und hochgeladen.
Was?
So, das war 4chan, das echte 4chan. Oder ich habe hier im Wald eine Leiche gefunden, ich habe mal drauf ejakuliert, hier Fotos davon.
Was?
Das war das echte 4chan. Bevor es diesen Hype bekommen hat, bevor es plötzlich in Mainstream-Medien zu sehen war, so, oh Gott, hier ist das grausame Internet. Und ab da ging es komplett. Alles, was du heute 4chan siehst, ist völlig harmlos eigentlich im Vergleich zu dem, was da früher abging. Es gibt halt, du musst, wenn dich wirklich interessierst, google mal so irgendwie so, google mal so nach 4chan Legendary Threads oder sowas. Es gibt davon so Sammlungen mit Screenshots quasi. Da gibt's Sachen, das glaubst du nicht.
Aber sind das Sachen, die ich auf meinem PC öffnen kann, ohne danach 980 Trojaner zu haben?
Ja, klar. Also, das heißt, ja, klar, es ist schon krass, aber ich rede jetzt nicht von Kinderpornos oder sowas, natürlich nicht. Sowas wurde auch nie archiviert, es wurde immer möglichst schnell gelöscht, auch wenn es eine Zeit lang trotzdem sehr frequentiert dazu zu sehen war, wenn du es gesucht hast. Ich rede halt wirklich eher von kranken Sachen. Das sind schon kranke Sachen, also du musst ein bisschen abkönnen so, aber es gibt davon so Zusammenfassungen, was schon für legendary kranke Sachen auf 4chan passiert sind, weil teilweise sind es auch einfach, es hat jetzt nicht alles mit irgendwelchen Leichen zu tun, es sind teilweise wirklich Sachen, keine Ahnung, und wenn es die ersten Pranks waren, die aber durch diese Community in 4chan, auch wenn sie sich alles komplett hasst und eigentlich der zweite Satz ist, I hope you get cancer und sowas, ne? Also daher stammt ja auch diese ganze Kultur so von wegen, ich wünsch dir AIDS und sowas. Das kommt ja alles aus 4chan. Diese übertriebenen Beleidigungen von wegen so, ja, ich hoffe, du kriegst morgen AIDS und stirbst an Krebs, so. Das ist ja, kommt alles von 4chan, diesen kanalisierten, krassen Hate Speech, so. Das kommt ja eigentlich aus, so mit, zumindest aus 4chan mitbegründet, so. Dieser ganz übertriebene Mem-Krieg, so quasi. Und, die haben da teilweise Aktionen abgezogen und obwohl die halt alle sich da so hassen, ist es trotzdem eine Community, dass wenn die was zusammen angehen wollen, das heißt, wenn da irgendein Plan entsteht, dann wird der umgesetzt. Weil du halt instant sofort, wenn einer sagt so, ey, ich habe hier eine Seite gefunden, irgendwie, keine Ahnung, von irgendwelchen, weiß ich nicht, da machen irgendwelche illegalen Scheiß oder keine Ahnung, oder ist irgendwie eine Nazi-Vereinigung, die plant da gerade einen Aufmarsch oder so, dann sage ich, okay, wir machen sofort alles denen ihren Server dicht, ich brauche sofort irgendwie drei Leute, die Hacking-Skills haben, dann sind das 10 Leute, die sagen, alles klar, ich bin dabei, und dann machen die das. So, und daraus hat sich auch diese ganze Anonymous-Bewegung entstanden. Weil da Leute halt sind, so krank auch aussehen, was sie auch für den ganzen Scheiß für Scheiß posten, da sitzen halt die krassesten Skill-Leute, wenn es um Hacking und sowas hergeht. Wenn du da einen Aufruf machst, ich brauche jemanden, der mir hier eine Webseite down nimmt, dann hast du die in 10 Minuten down. Weißt du?
Mhm.
Da sitzen halt wirklich so Internet-Warrior, so blöd klingt, aber es ist so. Wenn du da halt, wenn es bei 4chan mal irgendwie eine Idee gab, so wir machen jetzt irgendwie, die haben ja auch keine Ahnung, die haben auch so Sachen ja schon immer gemacht, wenn irgendwelche Internet-Votings entstanden sind, so keine Ahnung, wenn es nur ist, McDonald's, kennst du dieses McDonald's-Burger selber basteln?
Ja.
Und dann hat halt einer einen Anonymous-Burger oder einen 4chan-Burger halt entwickelt, mit 25 Scheiben Fleisch und irgendwie ein Hakenkreuz eingeritzt in der Mitte oder so. Dann wurde das halt gepostet und dann wir brauchen die auf Platz 1. Und dann haben da halt 51 Millionen Leute halt gewotet, plus irgendwelche Leute haben irgendwelche wahrscheinlich noch reingehackt und Votes gefaked und plötzlich hat das Ding halt gewonnen. Über Nacht. Sowas kann 4chan halt.
Abgefahren.
Deswegen, also man darf das nicht nur so abtun als kranke Welt, wo Scheiße passiert, sondern das ist schon eine krasse Community, was es da so gibt. Und die haben auch schon wirklich krasse Sachen gerissen. Die haben auch schon Government-Seiten down genommen und sowas. Also das ist schon ziemlich heftig, was da abgeht. Man darf das nicht. Klar, auf der einen Seite ist es natürlich absolut ein Tummel, ein Spielplatz für Masochisten und Gestörte, aber es ist auch ein Treffpunkt für Aktivisten, für Netzaktivisten. Im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne. Aber es ist so.
Aber ich habe jetzt wieder was gelernt.
Ja. Aber
jetzt kommt bei mir die Paranoia aus dem Anfang wieder raus. Ich traue mich gar nicht, so eine Seite zu suchen, wo die legendären 4chan-Threads sind.
Ich schick dir eine.
Ja, mach mal bitte. Das würde ich gerne tatsächlich mal sehen.
Aber deswegen, 4chan hat sich über die Jahre halt krass gewandelt. Das war mal viel, viel übler. So. Aber um jetzt auf das Thema zurückzukommen, was du angesprochen hast, einleitend Dark Web. 4chan hat jetzt mit dem Dark Web an sich auch gar nicht so viel zu tun. Ich gebe dir recht, dass da bestimmt Überschneidungen gibt und so weiter und sich auch Leute bewegen, die sowohl als auch. Aber das Dark Web ist ja im Grunde nochmal was ganz anderes. Dark Web ist ja, der Kerngedanke vom Dark Web ist ja noch nicht mal der, irgendwas Krankes zu tun oder was Illegales zu tun. Der Kerngedanke vom Dark Web ist ja, anonym im Internet sich zu bewegen. Das ist der Kerngedanke. Du bist ja, wenn du im Internet surfst, bist du ja immer nachverfolgbar. Du hast eine IP-Adresse, du hast deinen Provider. Das heißt, wenn irgendjemand wissen will, wo du wohnst, findet er das anhand dieser Daten auch raus. Und wenn du irgendeine Scheiße im Internet baust und jemand will das zurückverfolgen, dann schafft er das zu 99% auch. Der Grundgedanke vom Dark Web ist halt, dass du einfach, wie es heute auch, keine Ahnung, bei WhatsApp Alternativen ja gibt, wie Threema und sowas. Ne? Kennst du Threema?
Nein.
Threema ist eine WhatsApp-Alternative, wo du nicht
getrackt... Ach, das kenne ich.
Das kann nicht getrackt werden. Du bist halt verschlüsselt und so weiter. Und das ist halt alles abgesichert und du kannst nicht nachverfolgt werden und so weiter. Und den gleichen Gedanken, der Grundgedanke des Dark Webs ist genau das, dass du dich frei im Internet bewegen kannst, ohne dass jemand, einfach Personenschutz im Grunde. Der Schutz der persönlichen Daten, du kannst dich frei bewegen, du wirst nicht, du loggst dich über diesen Tor-Service ein, der anonymisiert dich, du bist nicht nachverfolgbar, deine IP-Adresse ist plötzlich statt in Deutschland in den USA und in Bali und plötzlich bist du weg. So, das ist der Grundgedanke des Dark Webs, sich frei und anonym im Netz bewegen zu können. Dass dann dieser Service, anonym zu sein, selbstverständlichst dazu führt, dass illegale Aktivitäten passieren, liegt ja auf der Hand. Das heißt...
Hast du dich da schon bewegt?
Ja. Und das Dark Web funktioniert ja jetzt nicht wie das normale Internet. Das heißt, du hast keinen Browser, den machst du... Also klar, es gibt einen Browser, aber das ist nicht so, du gehst auf Google, suchst irgendwas und hast dann, keine Ahnung, eine Seite jetzt eben wie Facebook und loggst dich da ein und machst Sachen so. Das Dark Web funktioniert ja im Grunde wie eine... Du musst halt wissen, was du tust. Du musst wissen, wo du hin willst. Es gibt halt so Message-Boards, da gibt's dann quasi, ist wie so eine Pinnwand, wo du dann quasi Nachrichten durchforsten kannst, so Newsgroups hieß es früher, oder heißt es immer noch, aber Newsgroups, so war das Internet damals auch zusammengesetzt, es sind kleine Gruppen, wo dann Text basiert und von da kommst du dann überhaupt erst in die tieferen Etagen, sag ich mal. Also du musst halt ein Laie hat keinen Plan, wie das funktioniert. Es ist mittlerweile alles sehr, sehr vereinfacht worden über die Jahre. Mittlerweile liest du dir ein Tutorial durch und dann kriegst du es auch hin so. Aber es ist halt jetzt, das ist jetzt nicht wie das öffentliche Internet, wo du tausende bunte Bündchen hast und ja, guck mal hier, Crack, so. Sondern du musst ja schon wissen, was du tust. Aber natürlich entsteht aus so einer Plattform, wo du weißt, du bist anonymisiert. Natürlich ist dadurch quasi Illegalität entstanden. Das heißt, du hast natürlich super viel File-Sharing, du hast Filme, Musik, klar, den klassischen Kram, den du halt im offenen Netz auch hast, aber da eben über Anonymisierung und du weißt, bist halt auf der sicheren Seite, dass du da zu 99,8% nicht zurückverfolgt werden kannst. Und natürlich eben, was halt ganz groß im Dark Web ist, ist halt Waffenhandel und sowas und Drogenhandel.
Ja, darüber habe ich schon mal eine Doku gesehen, wie viel, und mit Bitcoins immer, ne?
Bitcoins wird dafür, ja, ist halt eine digitale Währung, ja.
Ja.
Wobei die Bitcoins jetzt nicht illegal sind. Bitcoins kannst du auch so.
Nein, Bitcoins sind ja legal. Ich weiß aber, dass damit viel bezahlt wird.
Genau, weil das und halt ein anonymes Zahlungsmittel.
Ja.
Und deswegen, ja, klar, also es gibt halt Waffenhandel im Dark Web, da war ja auch gerade sehr viel in der Lügenpresse. Nein, war sehr viel in Medien, dass tatsächlich durch die Angst der Leute in Deutschland, durch die ganze Flüchtlingsgeschichten und so weiter und hast nicht gesehen, haben sich wohl verstärkt in den letzten 2,5 Jahren sehr viele Leute aus dem Dark Web Waffen gekauft, Privatleute in Deutschland. Um sich und ihre Familien zu schützen, so Ami-Style.
Ja.
Das ist wohl der Verkauf extrem in die Höhe geschossen in den letzten Jahren. Super krass.
Aber ich verstehe nicht so ganz. Wie findet man denn dann was?
Ja.
Wenn man nicht eine Suche eingeben kann?
Es ist eine Art Suchmaschine, aber die funktioniert halt anders als ein Google, sag ich mal. Aber es gibt schon Suchen, aber du musst halt wissen, nach welchen Parametern und so weiter suchen musst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest, sag ich mal. Aber klar, ja, dann findest du schon am Ende so Webseiten eben quasi, wie ein Shop aufgebaut, wo du wirklich dann die Bilder hast und kannst halt in deinen Warenkorb die AK-47 legen und drückst auf Bezahlen. Und ja.
Gefahren.
Du kannst ja doch kommunizieren, du kannst ja auch chatten, du kannst Leute anschreiben, anonymisiert, ne, und so weiter und so fort. Das geht ja alles schon. Und wie gesagt, halt auch Drogenhandel wohl extrem groß da natürlich drin. Ja, auch Kinderpornoringer bewegen sich auch darin. Das ist halt natürlich, wenn es anonym ist, wie gesagt, wo Anonymität herrscht, dann wird versucht natürlich, ja, illegale Machenschaften nachzugehen. Das ist aber, wie gesagt, das liegt auf der Hand. Aber es ist, wie gesagt, das darf man halt nicht verwechseln. Es ist aber nicht, deswegen ist das Darknet nicht gegründet worden. Verstehst du?
Ja, ich verstehe das schon.
Niemand hat das Dark Web quasi entwickelt oder beziehungsweise der Kerngedanke ist nicht, lass uns eine Plattform finden, wo alle ihre Kinderpornos verticken können, sondern der Grundgedanke ist eigentlich Freiheit. Freiheit im Netz. Denn es gibt ja auch immer nach wie vor, wir in Deutschland vergessen sowas ja gerne, es gibt nach wie vor Staaten, da gibt's kein freies Netz. Da ist Google gesperrt und sowas.
Ja.
Und wenn du da eine falsche Sache anklickst oder einen Blog-Eintrag schreibst, der die Regierung beleidigt, kommst du in den Knast. So. Und auch für solche Leute ist halt das Darknet interessant, weil die können da anonym eben Sachen veröffentlichen, ohne dass sie zurückverfolgt werden können. Und das ist eigentlich der Ursprungsgedanke des ganzen Unterfangens, Freiheit und nicht Plattform für illegale Aktivitäten. Dass aber so eine Plattform illegale Aktivitäten anzieht, das ist halt, wie gesagt, das liegt in der Natur des Menschen oder in der Natur. Ja,
Gelegenheit macht Diebe ja, quasi genau. Einfach, ne? Es ist nicht meine Welt, Alter.
Dann lieber Spiegel Online-Kommentare auf Facebook.
Ja, genau. Das ist mein Level des Aufregens.
Übrigens, ganz kurz nochmal, das muss ich jetzt, ich hab's im Vorgespräch, glaube ich, gestern auch schon bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Ich muss mich kurz nochmal darüber aufregen, wo wir nochmal drüber auf die sich im Kreisdreher kommen. Die Geschichte mit der M-Games auf Facebook. Hatte ich dir das schon erzählt? Du hast es gelesen gehabt gestern?
Nee.
Die M-Games, also die Maniac, ne? Die Spielezeitschrift.
Ja, ich weiß.
Die gibt gerade allen Neuabonnenten ihrer Zeitschrift, kriegst du als Prämie ein PS4-Spiel. Okay. Und zwar Abzu, dieses Tauchspiel, Indie-Game. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Nee, habe ich noch nicht.
Bist nicht am Start, okay. Es ist quasi so eine ein bisschen Journey-mäßig, so eine verträumte Tauchsimulation. Also mehr so ein Spiel zum Runterkommen. Jetzt kein Action oder so, sondern du musst halt so Sachen erforschen und in so einer, ja, bunten Unterwasserwelt so. Ist halt so ein bisschen Indie zum Abschalten. Gibt's eigentlich nur digital und bei der Mania kriegst du es eben als Boxed-Version, wenn du neu Abonnent bist, wenn du Prämie, kriegst als Prämie. Kostet eigentlich 20, glaube ich, also super guter Deal eigentlich.
Ja.
Und dann lese ich halt, das hatten die ja auf Facebook gepostet und dann gucke ich halt unter dem Post die Kommentare halt von wegen so ein paar Leute so, ja cool, ja schade, bin schon Abonnent, hast nicht gesehen. Und dann kommt der letzte Kommentar. Und da schreibt halt ein Typ mit hässlichem Profilbild, obviously.
Natürlich.
Schreibt ein Typ halt, ich hab's jetzt gar nicht wortwörtlich, aber nach dem Motto so, ja lol, wow, mal wieder so ein 5-Euro-Billo-Indie-Game, was kein Mensch auf der Welt spielen will, dazu noch ein türkischer Name, wie lächerlich ist das denn?
Bitte was?
Und da war wieder ich war halt auf dem Smartphone und mein Daumen zuckte schon so, ich hätte, du das kennst. Mein Daumen, ja, oder meine, ja, beiden Daumen wollten gerne auf der Tastatur rumhämmern und ihm einfach schreiben, was er für ein dummer Hundesohn ist und sein dummes Maul halten soll. Und sich erstmal informieren soll, was es für ein Game ist, bevor er einen Bullshit-Kommentar auf Facebook schreibt, für den sich ein Dreijähriger schämen würde. Alter.
Was für ein Spaß hier.
Und das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch so noch ein Punkt, das hat im Vorgespräch ja auch schon, hatte ich ja genannt, diese, das ist eine allgemeine Kultur, Netzkultursache, nicht nur durch Kommunikation, aber diese alles umsonst haben wollen Mentalität.
Ja, darüber sprechen wir bei der Gamescom.
Genau. Mal. Diese alles umsonst in Rachen geschoben haben wollen und wenn du dann was umsonst bekommst, ist es auch noch scheiße.
Ja, genau. Ja, darüber, das ist ja auch eine der Sachen, über die ich mich mal aufgeregt habe, ich glaube, in unserem ersten Cast, tatsächlich in unserem ersten Cast, glaube ich, wenn du im Internet, wenn du nichts für Filme bezahlst oder Lieder und du klaust sie, weil du sie in irgendwelchen Quellen runterlädst oder du schaust sie illegal, hast du dich nicht über die Qualität des Films zu beschweren.
Ja,
okay, du hast genau. No say. Du hast nichts dazu beigetragen.
Ja, stimmt, das Thema hatten wir schon, genau. Du hast keine Berechtigung. Und wenn du das Spiel noch nie in deinem Leben gesehen hast, wahrscheinlich wenn du nicht mal einen Trailer angeguckt hast, bevor du deinen dummen Kommentar schreibst, dann halt einfach dein Maul. Weil dann hast du hast gar keine Berechtigung, sich dazu zu äußern.
Das ist der Punkt.
Du hast dich nicht damit beschäftigt, du hast dir nicht zumindest mal vorher mal eine Quelle eingeholt, was sprichst du da gerade? Also halt dein Maul.
Ja. Ich höre auch einen Ami-Podcast. Die Ami-Podcasts, muss ich sagen, sind, was die Werbung angeht, mittlerweile teilweise relativ nervig. Also vor allem so The Joe Rogan Experience. Da kann man 4 Minuten erstmal vorspulen, weil er die ersten 4 Minuten wirklich nur Sponsoren aufzählt.
Krass.
Auf der anderen Seite hat man es dann hinter sich, weil das zwischendurch nicht mehr macht. Aber da hat neulich auch einer der Podcaster, die ich gerne höre, gesagt, dass eine Werbeeinblendung von 10 Sekunden in einem einstündigen Podcast, wenn er über SeatGeek redet oder über Casper Mattresses und redet dann ein Werbeblock von 30 Sekunden in einer einstündigen Sendung, die man sich kostenlos runterladen kann und unbegrenzt wiederhören kann, kann doch nicht zu viel sein. Und da habe ich gedacht, da muss ich ihm recht geben. Weil Menschen schauen auf Filme auf Pro7 und haben sich so daran gewöhnt, dass da 48 Werbeblöcke kommen, dass sie das einfach akzeptiert haben. Aber wenn in einem Podcast einer 30 Sekunden über Casper Mattresses redet, dann ist er schon gleich ein Arschloch.
Und du könntest es sogar skippen.
Ja, du kannst es sogar skippen. Das ist der Punkt. Und dann sag doch nicht, weißt du, allen Ernstes, du hast nichts dafür bezahlt. Hör doch auf, dich zu beschweren. Du bezahlst nichts dafür. Und ich meine, Podcast wird dir sogar kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn du dich beschwerst über einen Film, den du nicht bezahlt hast, sondern den du illegal im Internet guckst, weil die Kunst dieses Filmes oder die Kunst der Filme oder der Alben, die du runterlädst, nicht das Geld wert ist, dann hast du dich nicht zu beschweren. Und außerdem, wenn deine Argumentation ist, ja, ich gucke so viel Filme, das könnte ich mir gar nicht leisten, oder ich zock so viel, das könnte ich mir gar nicht leisten, mir die Spiele zu kaufen, das bedeutet einfach nur, dass du ein Arschloch bist. Weil das gleiche Argument wäre, ich kann mir nur einen Golf leisten, aber ich fahre halt nun mal gerne schnell, deswegen habe ich mir einen Porsche geklaut, und das muss man auch verstehen, weil ich fahre ja nun mal gerne schnell.
Also dann.
Ja, dann kann ich das natürlich verstehen. Dann ist das absolut gerechtfertigt. Und darüber sprachen wir auch schon mal. Und das ist halt auch so eine Kommunikationssache im Internet, so ein bisschen abgerundet. Dass Gesetze im Internet irgendwie halt und Manieren und solche Sachen einfach nicht existieren. Das ist für mich so ein bisschen, was mich halt auch ärgert und was auch diesen rechtsfreien Raum im Internet, der regt mich immer so ein bisschen auf.
Das ist aber glaube ich, aber nicht nur, also das fährt aufs Internet ab, aber das ist, glaube ich, wirklich auch, das ist eine allgemeine Sache. Ich hab das Gefühl, die Menschheit wird immer unsensibler anderen gegenüber.
Ja, und auf der anderen Seite bildet sich dieses Lager von den Hypersensiblen, die Safe Zones haben müssen.
Genau, das sind die Extreme, die sich dann durch alles angegriffen fühlen, natürlich dann aber immer auch so ein Fass aufmachen für jedes Piep. So.
Ja, ganz genau.
Also, es ist auch einfach ein gesunder Mittelweg. Einfach sich einen gewissen Respekt gegenüber zu beweisen. Also sie einmal einfach dieses anderen zuhören und gleichzeitig eben aber auch andere in ihre Meinung lassen, das existiert nicht mehr so richtig. Und wie gesagt, dazwischen sind dann die sich halt durch jeden Furz angepisst fühlen und denken, sie müssen den nächsten Shitstorm starten, nur weil einer gesagt hat, irgendwie ihre Hose sieht scheiße aus. So.
Ja, ganz genau. Ja, Jim Jeffries sagt, try not to be a cunt. Und das kann man auf den ganzen Lebensbereich übertragen, weil das im Prinzip der kategorische Imperativ runtergebrochen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ist, nämlich versuch doch einfach mal in jedem Lebensbereich kein unfassbar mieses Arschloch zu sein. Und im Alltag haben wir es uns angewöhnt, einfach kein krasses Arschloch zu sein, weil es nicht funktioniert. Aber im Internet funktioniert das, dass man so sein kann. Und das macht mir immer so ein bisschen Angst, weil ich glaube, das Internet zeigt eigentlich, wie die meisten Menschen wirklich sind. Ob es der paranoide Gedanke ist, dass die Regierung von den Rothschilds geleitet wird, oder ob es das Austauschen von Kinderpornografie oder Waffen im Dark Web ist, spielt an diesem Punkt eigentlich gar keine Rolle. Es zeigt einfach viel mehr, was früher halt vor dem Internet quasi offensichtlich in dunklen Kellern besprochen wurde. Es wird jetzt halt anderorts besprochen. Und immer mehr Leute hören diesen Scheiß, ob es rassistisch ist, ob es was auch immer ist, ob es paranoid, dummer Verschwörungstheorie-Scheiß ist, was auch immer es sein mag. Jetzt gibt es immer mehr Menschen, die denken, hey, das ist Dave, Dave ist ein Rassist, ich mag, was Dave da erzählt, dem höre ich ab jetzt mal zu. So, und das hat früher eher mal auf dem Walmart-Parkplatz funktioniert. Und jetzt hast du im Internet eine riesige rassistische Internetvereinigung, die nicht zum Walmart-Parkplatz fahren müssen, um sich ihre schwarzen feindlichen Bullshit gegenseitig zu erzählen, sondern die können das schön zu Hause aus ihrem rassistischen Wohnzimmer ausmachen. Und
rassistischen Wohnzimmer.
Ja, weil die ja wohnen in rassistischen Häusern auch. Von daher ist das für mich so eine große Angst, dass es halt das Versammlungsrecht im Internet und die Möglichkeit zu sprechen, ohne dass ständig jemand zuhört, in Gruppen, die sich sonst niemals begegnen würden und die dadurch zuerst zu einer richtigen Gruppe werden, das macht mir große Angst. Und das ist auch meine Sache, womit ich quasi das Internet und den Hass auf Internetmenschen und Kommunikation im Internet so ein bisschen abrunden würde. Das ist dieses Gefahrenpotenzial. Es gibt so kleine Dinge wie dieses Metal versus Hip-Hop und so, wo klar in mir so ein Trigger ist, wo ich sage, warum führt ihr so eine idiotische Diskussion und warum kann keiner von euch vernünftig argumentieren? Aber auf der anderen Seite hast du halt diese gefährlichen Dinge. Wie halt, dass du andere Nazi-Freunde findest oder dass du andere Terroristen-Freunde findest und dich mit ihnen unterhalten kannst. Und was ich gerade ansprach, dieses, dass die Art und Weise, wie Menschen im Internet miteinander sprechen, offensichtlich die ist, wie sie denken. Und das sind also quasi verbildlichte Gedanken, die wir dort sehen können, jeden Tag. Und das ist dann eigentlich verbuchen unter so einem Internet-Weltschmerz-Ding, weil man denkt, so denkt ihr alle? So denken die Menschen rund um mich rum, weil sonst würdest du es nicht hören oder sehen. Und jetzt kann man es sehen und hören. Und ja, das ist
die Frage, quasi die Frage dabei ist ja nur, ob das, was sie da eben ablassen im Internet, ob das eben das ist, was wirklich unreflektiert rausbekommt, in dem Moment, wo sie gerade wissen, niemand kann ihn dafür, wie du gerade sagst vorhin schon, niemand kann ihn dafür gerade in die Schnauze hauen. Oder ist es eine Sache, über die sie mehr nachdenken würden, wenn du privat mit ihnen drüber sprechen würdest, in Angesicht zu Angesicht? Oder das ist eben so ein bisschen die Frage. Weißt du, was ich meine? Also, natürlich, also du schreibst es natürlich nicht ohne Grund und du schreibst sowas nicht ins Netz, wenn du dieser Meinung nicht bist. Aber es ist eben die Frage, ob sie diese Meinung wirklich mit Haut und Haar vertreten, selbst wenn sie zusammen mit dir an irgendeinem Diskussionstisch sitzen würden. Oder ist es so eine Flame-Meinung, die sie nur dann raushauen würden, wenn sie sich gerade unbeobachtet oder zumindest halt nicht angreifbar fühlen?
Ja.
Du kannst auf jeden Fall drehen, wenn du dir willst. Das Internet ist, die ganze Kommunikation im Internet ist ein zweischneidiges Schwert, ist gerade in Deutschland. Wie gesagt, auf der einen Seite begrüße ich total, dass jeder seine Meinung kundtun kann, wie er möchte, dass niemand für einen Blog-Eintrag, der auch mal regierungskritisch sein könnte, in den Knast muss, wie in anderen Ländern. Das ist, finde ich, da sind wir einer der fortschrittlichsten Länder, was das angeht. Das finde ich, das begrüße ich auch total. Meinungsfreiheit im Netz, alles gut. Die Frage ist eben, wie man regulieren könnte, diesen ganzen in Anführungszeichen Hate Speech, wie es gerade immer so schön genannt wird, um das einzudämpfen. Wie gesagt, auf Facebook und Twitter, die Plattform kann sich nicht verlassen, die erzählen schon seit Jahren, dass sie natürlich ihr Monitoring verbessern wollen und mehr eingreifen wollen, wenn es um sowas geht, werden sie nicht tun, dafür haben sie gar keinen Überblick, schreiben jeden Tag 100 Millionen Menschen ins Netz, no way, so.
Ja, keine Chance.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Lösung gibt. Wie gesagt, Zensur kann es eigentlich nicht sein. Aber es ist, wie du sagst, es ist natürlich trotzdem einfach in gewissen Gruppen und Gruppierungen, die sich da ergeben und die Möglichkeiten, die sie durch das Netz bekommen, ein ganz neues Kommunikationsmittel, das heißt neues aber, ne, natürlich anders als noch vor 30 Jahren eben, plötzlich sich Menschengruppen vereinigen können auf so einfachem Wege, ja. Es ist schwierig. Aber gut, eine Lösung können wir natürlich jetzt nicht offenbaren, aber ich fand es mal eine coole Sache, darüber zu sprechen, einfach auch. Und vor allem eine wichtige Sache auch. Vielleicht mal ein bisschen ernsterer Cast heute mal. Tatsächlich habe ich das Gefühl.
Ja, ist es. Ne? Man kann auch nicht immer nur über Unfug reden.
Genau.
Ich bin sehr froh, dass wir Sascha aus der Gruppe geschmissen haben. Wir geben jetzt hier auch offiziell unsere Trennung bekannt.
Genau, also Sascha ist jetzt raus. Wie Tic-Tac-Toe, nur ja. Schlimmer. Bevor er anfängt zu weinen, haben wir ihn gemutet.
Ganz genau. Wir sind sehr froh darüber. Wir machen jetzt als nur noch als Multi weiter. Ohne Maniacs und veröffentlichen jeden Tag einen ernsthaften Podcast mit solchen Themen wie heute.
Ja, morgen geht's um AIDS.
Sorry. That one caught me off guard. Ja, ja, ganz genau. Morgen geht's um AIDS. Ja. Sehr gut. So könnte der Podcast heißen.
Morgen geht's um AIDS, der Fortschrittcast.
Ja. Wundervoll.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wir runden das jetzt hier ab. Sascha kommt heute nicht mehr wieder.
Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns auch im Namen von Sascha. Der Gute musste leider eben kurz aussteigen aus privaten Gründen. Es tut ihm sehr leid.
Ja.
Er ist am nächsten Mal wieder frisch am Werk. Ja, vielleicht kann er ja, vielleicht schneidet mir hier noch irgendwo er kann ja noch was Dark Web-mäßiges vielleicht aufnehmen, wenn er möchte. Er kann ja noch eine Meinung gerne einwerfen, vielleicht können wir sie noch reinschneiden oder so.
Die schneiden wir so richtig schlecht rein. Also,
ich bin da Sascha und ich habe Krebs. Nee, es ist Fortschrittcast schon wieder.
Ich weiß schon.
Vielleicht schneidet er was rein, wenn er gerne noch kurz seine Meinung noch dazu abgeben würde, über den Rest, den wir quasi noch gemacht haben. Dann hängen wir es einfach noch dran oder so. Ansonsten, nicht. Nein, genau. Ich denke, wir kommen zum Ende. Fazit haben wir gezogen. Wir kommunizieren jedenfalls weiter im Internet. Wir lassen uns
absolut.
Wir lassen uns vom Stumpfsinn nicht bezwingen und kämpfen weiter gegen an mit unserem eigenen Stumpfsinn.
Ja. Ganz genau. Wir steuern eigenen Stumpfsinn bei, um es einfach ein bisschen zu verdünnen.
Genau. Ich meine, schlimmer kann es nicht werden. Ne?
Nee, das stimmt. Gut, ich koche jetzt vor.
Was machst du?
Du hältst die Fresse.
Du kochst rum?
Ich koche jetzt vor, ich koch keinen rum. Ich glaube, ich fasse auch mal eine Weile keinen Rum mehr an.
Du lügst, morgen hast du wieder einen Rum in der Hand, ich kenne dich.
100%.
Achso, bevor wir es vergessen, ein Shoutout noch. Und zwar, ihr werdet es am Anfang des Casts ja schon gemerkt haben, wir haben ein neues Intro. Und wir haben auch jetzt gleich ein neues Outro. Und dafür geht... möchten wir, ist auch in der Shownote beschrieben unten, der Dank geht da an drei Typen. Wir haben uns ein neues Intro machen lassen. Ich hoffe, es euch gefällt. Wir finden es sehr, sehr cool. Oder?
Yes, sir.
Yes, sir. Es ist ein bisschen ruhiger als das letzte geworden, aber wir waren erst zum Überleg, ob es zu uns passt, aber da wir ja so entspannte, ruhige Boys sind. Dachte ich, passt ganz gut. Ja, wir hoffen, euch gefällt es auf jeden Fall so gut wie uns. Lasst uns dazu gerne Feedback da, wenn ihr möchtet. Ansonsten gilt wie immer, Social Media, folgt uns, teilt uns.
Wir haben fast 300 Follower bei Facebook.
Ja, voll gut. Wir haben auch mittlerweile letzte Woche, wenn es klappt, 70 Abonnenten vom Podcast-Feed.
Wup, wup.
70 Leute.
Und wir haben Bewertungen, Kinder.
Ja, wir haben 10 Bewertungen oder so auf iTunes.
Ihr wart richtig fleißig, wir freuen uns sehr darüber.
Obwohl wir fast ein halbes Jahr weg waren, weil ihr trotzdem total fleißig. Wir haben auch im Januar fast mehr Casts rausgehauen als im ganzen halben letzten Jahr. Das ist fantastisch.
Ja. Ja, wir machen auch mal wieder ein Gewinnspiel, habe ich überlegt.
Was verlosen wir denn? Deine Mutter?
Nee, wir haben noch ein Headset.
Haben wir?
Ja, wir haben noch ein schönes Headset zum Verlosen. Und ja, dazu aber mehr.
Wieso weißt du mehr als ich? Das finde ich nicht okay. Sowas musst du mir im Vorgespräch sagen, Magnus. Jetzt stehe ich hier doof aus. Also so wie immer.
Du siehst immer doof aus, ja, egal wo du stehst. Das
ist schrecklich.
Das fiel mir nur gerade ein, weil ich das gerade sah.
Ja, ich sitze hier auch gerade im Spiel.
Spaß. So, nicht vergessen, Kinder. Vielen Dank. Und das nächste Mal geht's um AIDS.
Das war die schönste Abmoderation der Welt. In diesem Sinne, reingehauen, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut.
Adios.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.